Weißt du, Lenny, was ich mich heute schon den ganzen Tag frage? Wann wissen Blinde beim Hintern abwischen, wann sie fertig sind?
Glaubst du, sie lecken dran?
Jupp, sauber.
Wenn es nach Papier schmeckt, gut. Wenn es nicht nach Papier schmeckt, ganz schlecht.
Ich glaube eher, der Geruchssinn wird da eingesetzt. Aber.
An der Hand oder am Papier? Ich wusste, ich drehe hier was los. Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr in diese Folge eingestiegen seid. Willkommen im mentalen Nirvana diese Woche. Ich bin Peer und mir gegenüber fläzt sich wie so oft der Lennart, der Lenny, unser Lennrad.
Lennrad, oh Gott, dieser Spitzname, ey.
Ja, ja.
So einer der dämlichsten Spitznamen, die ich jemals bekommen habe.
Aber er passt.
Irgendwie passt. Irgendwie finde ich ihn auch gut. Und ich habe das Lennrad embraced.
Du hast nicht nur das Lennrad embraced, du hast zu deinem letzten Geburtstag sogar ein Lennrad bekommen.
Ja, ist geil.
Ein Lennrad bekommen. Er hat von uns zum Geburtstag ein 3D-gedrucktes Rennrad gekriegt. Also so ein kleines Modell, wo ein Lennrad draufsteht.
Ja, fand ich eine richtig geile Idee. Und das Witzige ist auch, das steht jetzt bei mir immer im Hintergrund bei Calls.
Sehr gut. Sehr gut.
Das ist ja wichtig und richtig.
So, wir haben uns diese Woche wieder bei mir eingefunden, diesmal mit einem, ich weiß, es ist Montag und ich weiß, ihr werdet uns dafür verurteilen, aber ja, es gibt halt trotzdem Gin Tonic, ist egal.
Ja.
Prost.
Warum ist Montag, widerspricht das mit Montag? Ich brauche den heute wirklich. Heute war so ein Tag, ganz ehrlich, das war so ein klassischer Montag wirklich mal, wo ich mir dachte, das heute lief nix.
Ich hab das schon gerochen, als wir telefoniert haben, deswegen habe ich gedacht, ich frage einfach mal, ob heute Abend ein Gin Tonic eine Idee wäre.
Das war auf jeden Fall die beste Idee, die du heute hattest.
Möchtest du uns teilhaben lassen, Lenny? Rutschen wir doch wieder in alte Kategorien.
Ja, genau, ich wollte tatsächlich, deswegen hab's ja vorhin mir schon verkniffen, dir wirklich zu erzählen, die ganze Story davon.
Ja.
Ich habe einen Hutschnurreißer der Woche. Den können wir ja immer mal wieder einstreuen, wenn wirklich was da ist, was halt wirklich ein richtig harter Hutschnurreißer ist.
Streu mal ein.
So, die Geschichte fing an damit, dass ich bei der Arbeit war und ich einen Termin hatte um 16.30 Uhr beim Arzt. So, ich dachte mir so, okay, dann fahre ich halt brauche wahrscheinlich so eine halbe Stunde durch, mehr als eine halbe Stunde brauche ich durch Hamburg nicht durch. Ich als sehr schlauer Mensch habe natürlich nicht vorher nachgeguckt, wie lange das dauern würde, wenn man mit der Bahn fährt.
Ah, Fehler Nummer 1.
Dementsprechend wollte ich dann los und dachte mir, okay, gucke ich, wie fahre ich jetzt am besten mit der Bahn. Sehe ich, jo, das dauert, ich bin um 16 Uhr losgegangen, 16.30 Uhr Termin, jo, das wird zu spät. Was macht mein schlaues Gehirn? Okay, nimmst du halt Miles, scheiß auf das Geld. Habe ich mir einen Miles genommen. Guck natürlich einfach nur, der nächste, der da ist, stand da irgendwie so ein Audi A6 rum, habe mir den geschnappt, reingesetzt, dachte mir, du bist der King, weil ich nebenbei auch mein Handy aufladen konnte, was auch ziemlich wenig Akku hatte. Dachte ich, alles perfekt. Viel Verkehr gehabt, kam dann so gegen 16.25 Uhr da an beim Arzt. Find auch direkt vor der Tür da einen Parkplatz, dachte mir, ich bin geil. Steig aus dem Auto aus, nimm meinen Rucksack, mach die Tür zu.
Nur ganz kurz. Ich liebe ja diese Stories, die sich dann von einem wahrscheinlichen Lose zu einem Gewinn entwickeln, aus dem sich jetzt wahrscheinlich ja wieder ein richtiges Lose entwickelt.
Exakt. Folgendes ist dann nämlich gewesen, ich steig aus dem Auto aus, nimm meinen Rucksack raus, mach die Tür zu, dachte mir, okay, 8 Euro, scheiß drauf, passt, drück auf Fahrt beenden, Error. Ich so, wat, Error? Lest da, der Tank des Miles-Autos ist zu niedrig, sie können ihn nicht abstellen, ohne ihn vorher einmal zu tanken.
Oh, fuck.
Ich so, fuck you. Dachte ich, okay, gehe ich halt auf parken, bis der Arzttermin vorbei ist. Parken kostet 30 Cent die Minute. Und beim Arzt sitzt er nicht nur 5 Minuten rum. Das dauert ein bisschen. Ich so, also, fuck, was mache ich jetzt? Bin reingegangen zur Anmeldung, hol mir meinen Laufzettel, um später reinzugehen. Und sagte mir, ich habe Bescheid gesagt, wenn ich ein bisschen zu spät komme, ich muss einmal kurz zur Tankstelle fahren, einen Miles tanken und dann wieder hinstellen. Das dauert eine Viertelstunde oder sowas. Ich dann gedacht, okay, kriege ich irgendwie hin. steig dann aus, steig mir dann das Miles, fahr los, find die eine Aral in der Nähe. Die haben das ja irgendwie alles so digitalisiert, dass du dann, da fährst du dann nur hin, tankst an der Tanksäule und das wird dann automatisch bezahlt. Was ja eigentlich ein geiles System ist. Fahr dann zurück, mein Parkplatz war auch noch da, richtig Glück gehabt. Stell mich hin, mach das Auto zu und dann gehe ich rein und dann gucke ich so. Links und rechts muss ich dann durch die Tür, wo der Arzt ist. Dicht.
Nein.
Ich bin um 17:01 da angekommen und die machen dann einfach dicht.
Oh, der ganze Stress umsonst.
Nee, ich habe Glück gehabt. Dann habe ich wieder Glück gehabt, weil dann kam gerade eine Ärztin raus, die meinte, ich muss zu meinem Doktor und ich muss da einmal kurz rein. Meinte sie, ja, erstmal total angepisst, ja, wissen die das nicht, sind zu spät gekommen. Ich habe auch ein Laufzettel, ich muss da hin. Hat sie mich noch reingelassen, ich habe meinen Termin noch gemacht, muss jetzt aber nochmal hin, weil ich noch eine Blutabnahme brauche, also muss ich morgen dann deswegen nochmal hin. Oh, fuck. Hab dann meinen Termin bekommen, sowas, und dann dachte ich mir, ja, okay, ist jetzt alles scheiße gelaufen, aber irgendwie habe ich meinen Termin noch bekommen. Aber auf jeden Fall, und dann am Ende gehe ich so nach Hause und wollte mein Ladekabel rausholen, mir ist aufgefallen, ich habe mein Ladekabel im Auto gelassen.
Nein!
Weil ich das für CarPlay benutzt habe.
Oh, scheiße.
Das war so eine komplette Loose-Nummer von vorne bis hinten.
Fuck!
So alles scheiße,
weißt du? Wenn sich so eine einfache Nummer wie ein Arzttermin zu einer im übertragenen Sinne 3-Finger-Prostata-Untersuchung.
Genau, und ich muss halt jetzt morgen extra nochmal hin, um Blut abnehmen zu lassen, vor der Arbeit noch.
Oh, scheiße.
So kompletter Loose, von vorne bis hinten. Und ich finde so Miles fahren, finde ich sowieso immer stressig, weil es nicht dein Auto ist und so, du musst dann immer gucken, mache ich jetzt alles richtig, schließe ich mich auf einmal aus, vergesse ich irgendwas im Auto.
Okay.
So eine Scheiße, also ich bin nicht so ein frequentierter Miles-Fahrer, weil jetzt habe ich 15 € in den Sand gesetzt. Das wären 8 gewesen, aber was war es? 15, weil ich ja nochmal losfahren musste, um das tanken zu machen. Mhm. Richtiger Dreck. Richtiger Scheißdreck.
Ja.
Also da lernt man auf jeden Fall draus, mach ich nie wieder.
Ja, okay, also ich kann verstehen, warum du den Gin Tonic heute gebraucht hast. Hat es sich gut angefühlt, das mal loszuwerden, Lennart?
Ich war so abgefuckt.
Ich glaub's.
Ich war so angepisst.
Ich glaub's. Ja. Dann werde ich mich mit meinem Hutschnorreiser direkt mal anschließen.
Do it.
So, einfach ich bin gespannt. Einfach um ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ja, ich hab's dir ja eben gerade schon gespoilert. Ich bin diese Woche 3-mal geblitzt worden. 3-mal.
Das ist aber auch eine Kunst.
So, also wirklich ultra pain. Und also das erste Mal war auch zum Beispiel völlig unnötig. So, weil ich eine Strecke gefahren bin, ich hätte gar nicht fahren müssen, aber ich hatte Bock auf diese Strecke.
Mm.
Und dann halt pump, voll durch. Das zweite Mal war jetzt am Wochenende, am Samstag. Ich habe einem Freund ausgeholfen, der sich ja neben seinem normalen Job mit Barkeeping selbstständig gemacht hat. Kann man ja mal kurz Werbung machen. Italicus Bartender, zieht euch den mal auf Instagram rein. Für alle möglichen Partys und so. Je nach Größe und so weiter. Und da habe ich ihm halt ausgeholfen. Das mache ich ab und zu mal. Wenn er irgendwie 2 Events gleichzeitig hat, fragt er mich oder wenn die Events mal größer sind. Und da hatte ich Bock drauf, habe ich gemacht. Und es ging aber deutlich länger als gedacht. So, es war eigentlich ursprünglich geplant bis 22 Uhr. Dann habe ich gesagt, okay, Stimmung ist hier gut. Eine Stunde kann ich noch länger machen. Was ich unterschätzt habe, war, dass das Abbauen in der Dunkelheit so lange gedauert hat. Es war halt irgendwie eine Gartenparty.
Ach, so scheiße.
Und, ja. Hat auch mega Spaß gemacht. Keine Pause gehabt. Ich glaube, ich habe 6 Stunden straight durchgekloppt. Ne? Das heißt, ich war am Ende so im Arsch. Ich war so im Arsch. Da merkst du auch erstmal, was das für ein Knochenjob ist. Und bin dann halt irgendwann, es war halt ein Quickborn.
Ach du Scheiße.
So, das heißt, du fährst da auch nochmal eine Stunde hin und zurück.
Ja, okay.
So, das heißt, ich bin dann da losgefahren. Um kurz nach 12. So. Ich war so müde. Ich war so im Arsch, mein Rücken hat so weh getan, meine Füße waren völlig kaputt. Ich wollte echt nur noch nach Hause und habe überhaupt nicht drauf geachtet, in welcher Zone ich mich gerade befinde. Ich dachte, ich bin in der 50er-Zone. Nee, war der 30er-Zone. So, herzlichen Glückwunsch.
Hast du auch noch einen fester Blitzer?
Ja.
Oh, das ist das Unangenehmste.
Ja.
Also,
und das dritte Mal war heute. Das war kein fester Blitzer, es war so ein kleiner, der war so versteckt, das war so frech.
Also so ein kleines Dreibahn.
So ein ja, und dann mit Laub drüber und irgendwo hinten in der Hecke gestellt. Also es war ultimativ assi. So, und da, also da kommt jetzt echt eine saftige Rechnung auf mich zu und das hat mich so sauer gemacht.
Weißt du, das ist auch so teuer geworden. Das Problem war, früher war so ein 15 drüber, hat so 25 Euro gekostet.
Ja, da hast du gedacht, ouch, tut weh, aber jetzt ist es ja.
Jetzt bist du mal mindestens beim Fuffi.
Ja.
Wenn nicht eigentlich bei 70 Euro.
Naja, also deswegen, da kommt jetzt eine richtig saftige Rechnung auf mich zu. So, und ich werde das aber auch checken lassen, ne? Also du kannst ja irgendwie, es gibt ja irgendwelche Services, wo du die hinschicken kannst, dass du es einmal checken lassen kannst. Also ja, bei dem Festen werde ich keine Chance haben, aber die beiden anderen waren mobile Blitzer.
Die können auch teilweise an den falschen Stellen aufgestellt sein.
Die stellen die ganz oft an falschen Stellen auf. Das lohnt sich eigentlich, das echt zu checken, weil die Polizisten oft selber gar keinen Plan haben. Aber was heißt, ist das überhaupt die Polizei?
Ich glaube nicht, das ist irgendein Ordnungsamt.
Also so irgendwie, keine Ahnung.
Und ja,
also
ich glaube, dass
die haben überhaupt keine,
so ein paar Regeln, dass du irgendwie nur 100 Meter nach dem Schild das aufstellen
darfst und
so ein
Kram. Genau, und eigentlich auch diese ganzen Anhänger, das sind ja eigentlich, das, hast du mal drauf gesehen, dass da nie eine TÜV-Plakette oder sowas drauf, also nie eine TÜV-Plakette oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist ja auch vorgeschrieben, dass jedes am Straßenverkehr teilnehmende Fahrzeug so eine Plakette haben muss.
Ja,
und da die Dinger ja im Straßenverkehr rumstehen, aber die haben nie so ein Ding.
Ja, ich weiß auch nicht.
Frag mich, ob man da irgendwie mal, ob man dann mich reihenweise gegen vorgehen könnte, aber ist auch scheißegal. Das war auf jeden Fall mein Hutschnurreiser der Woche, der sich dreimal wiederholt. Ey, ich kann jetzt so kotzen können, wirklich.
Ja, das ist, ist auch immer irgendwie peinlich, ne?
Weil das Ding ist, ja.
Das Geld tut weh, es ist irgendwie peinlich und du ärgerst dich über dich selber, dass du nicht aufgepasst hast.
Mhm. Ja, voll. Und also ums Geld ist halt einfach auch ultra ärgerlich. Und ich habe ja eigentlich auch die Blitzer-App. Nur das Lustige ist, ich war nämlich auch davon ausgegangen, dass ich hatte, glaube ich, irgendwie am Anfang irgendwie, weiß ich nicht, 1 Euro für bezahlt oder so für die Pro-Version.
Genau, ja.
So, aber lustig, Fun Fact, das ist wohl irgendwann ausgelaufen. Das waren wohl irgendwie nur so 2-3 Wochen oder so ein Scheißdreck.
Ja, das hatte ich auch, genau.
So, und jetzt zeigt er mir nur noch Standblitzer an. Keine mobilen mehr.
Genau. Das haben die jetzt vor kurzem geändert.
Ja, genau. Und das habe ich nicht gepeilt. Und deswegen wurden mir die 2 auch nicht angezeigt.
Ich finde, das finde ich tatsächlich
ziemlich assi. Und den dritten hat er mir komischerweise auch nicht angezeigt. Also, das ist,
Die Blitzer Pro-App kostet ja irgendwie noch 10 Euro im Monat jetzt oder sowas. Das ist mir viel zu teuer.
Nee, nur einmal.
Echt nur einmal? Ja, so, ich dachte, das war monatlich. Okay.
Nee, ich glaube, das ist einmal nur.
Ja, also ich benutze ja, das hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, ich benutze so eine App, die hat mir mein Onkel empfohlen, die heißt Waze. Ist so ein kleiner weißer Geist drauf, ist blau. Und das ist tatsächlich ein Navigationssystem, was auch richtig gut ist. Und ich, das wird dann auch von der Community nebenbei eingetragen. Ist auch alles for free. Und da wird dann von der Community eingetragen, wo Blitzer sind. Und du siehst dann auf der Karte, wo ein Blitzer ist. Und kannst du auch dann Gefahren melden, ganz simpel und sowas.
Ja, bei der
Das ersetzt für mich dann halt Google Maps. Ist auch kompatibel mit CarPlay und allem drum und dran. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht. Und deswegen benutze ich das immer, weil ich mache dann einfach immer Navi auf, dann sehe ich halt immer, wenn da irgendwie ein Blitzer auf der Straße ist oder so. Das zeigt dann immer so einen kleinen Polizeimann an. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil das irgendwie so ein bisschen entspannter ist, weil wenn ich Mucke höre, dann möchte ich nicht die ganze Zeit dieses von Blitzer, von der Blitzer-App haben oder irgend so einen Typen, der mir da reinlabert, meine Musik leiser macht.
Ja, das ist es auch schon.
Das nervig. Geht mir immer nur auf den Sack und das erschreckt mich auch immer so, wenn dann irgendwas auf einmal reinlabert in meine Musik. Deswegen habe ich einfach nur die Waze-App auf und dann gucke ich immer drauf und sehe dann auch immer, wenn da ein Blitzer ist.
Mal gucken. Also ich habe mir jetzt die normale Pro-Version geholt und Arschlecken.
Teures Lehrgeld, ne?
Ja.
Ja, ist auch einfach so, Blitzer sind auch einfach so assi teilweise platziert. So an so Stellen, wo du denkst, du musst das. Ich habe einmal einen Punkt bekommen tatsächlich.
Ja. Blitzer. Ich auch.
Mit 21 drüber.
Das ist auch so eine knappe Geschichte. Bei mir war es auch richtig close damals.
Das war richtig close und das war richtig ärgerlich. Und das war so ein Blitzer, das war so eine halb abgebaute Baustelle schon. Alle Spuren waren wieder frei. Nur am Rand standen noch so Pelöpel. Und das war auf so eine Autobahn, wo man 80 fährt. Und das ging auf einmal auf einer Berg, über so einen Hügel, auf einen Bergabstreifen, auf 50 runter. Da war ein Schild, das siehst du fast gar nicht, und jetzt kommt das nächste Schild, und dann hinter war direkt der Blitzer. Das war, das habe ich gar nicht gemerkt gehabt, ich war auch im Kopf woanders, das war damals auf dem Weg zu einer Klausur. Da bin ich dann so lang gefahren, und dann auf einmal, fupp, Und dann hatte ich da die Rechnung. Durfte ich auch. Das Problem ist, wenn du den Punkt bekommst, kriegst du auch diese Verfahrenskosten noch oben drauf. Dann bist du ja knapp bei 100 Euro oder sowas am Ende.
Ja.
Das wird ja alles nochmal ultra teuer, ja, weil das irgendwie dann mal Verfahrenskosten oder so noch damit draufkommt, bis du dem blöden Strafgeld. Das ist so ätzend.
Hm. Ja, ich bin mal richtig gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Ich hoffe ja noch ein bisschen auf Puffer. Weil das war zwei, also die ersten zwei, das war schon hart an der Grenze.
Ja, du musst dran denken, dein Auto zeigt meistens so ungefähr 3 zu viel an.
Mhm.
Dann hast du den Puffer noch, also kannst du fast 6 immer runterrechnen.
Ja, das hoffe ich, dass ich, aber das wär, also dann wird es einfach nur scheiß teuer.
Ja, genau, also meistens ist das so. Das kannst du dir eigentlich immer angucken, wenn du dir so anguckst, wenn du diese kleinen Geschwindigkeitsanzeigen an der Straße manchmal hast. Die dir mit den Smileys sagen, wenn du zu schnell fährst.
Ja, ja.
Die zeigen dir auch, da kannst du immer konstant drauf achten, du bist meistens 2-3 langsamer, als du eigentlich auf dem Tacho angezeigt bekommst. Das macht natürlich die Autohersteller so, damit halt bei Ungenauigkeiten auf gar keinen Fall zu wenig angezeigt wird, wenn du eigentlich mehr fährst. Weil dann kannst du die nämlich verklagen.
Wieder was gelernt.
Also es ist halt meistens so eine Toleranz, die sie dann einbauen, wo dann das auf gar keinen Fall zu wenig anzeigen soll. Aus Sicherheitsgründen dann auch natürlich, wenn du halt, du sollst halt nicht viel schneller fahren, als du eigentlich, also du sollst wissen, wenn du zu schnell fährst. So. Soll die andere Rechnung nicht ausschlagen.
Ja.
Ja, Renzen, stell dir mal vor, du setzt einfach 5 mehr und denkst, ja, ich fahr 50, boop.
Ja, ist genau der gleiche Move, wie wenn du sagst, ich stelle mir alle meine Uhren 5 Minuten vor.
Ja, so ungefähr, ne?
So gedacht.
Ja, ja.
Ach, keine Ahnung. Lenny, wo hast du dich diese Woche als Kind gefühlt?
Als Kind?
Ich bin mir ein bisschen, also wenn ich jetzt die ganze Zeit über Blitzerfotos nachdenke, kriege ich schlechte Laune.
Du, Kind, ist mir tatsächlich kaum was eingefallen. Ich habe einfach wieder guck einfach weiter nach Naruto, das reicht mir schon als Kindheitsgefühl.
Ja.
Aber als Kind hatte ich leider diese Woche nicht, was eigentlich schade ist, weil eigentlich würde ich das gerne häufiger haben. So dieses, einfach dieses ausgelassene, wie so ein Kind-Freunde-Gefühl.
Ja, ja.
Hattest du denn was?
Ich bin mal wieder wahnsinnig unvorbereitet. Aber so jetzt spontan, spontan eigentlich nicht. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt am Wochenende da Cocktails gemacht und so. Und das war insofern eigentlich ganz witzig, als dass ich kam da am späten Nachmittag an, ich glaube um 16 Uhr, mit so Pufferzeit für einer Stunde alles aufbauen und so weiter, das dauert echt. Und das war halt auch noch, also da waren auch viele junge Eltern mit Kindern, das war irgendwie so ein kleiner, so eine kleine Kinderparty irgendwie in dem Sinne dann, und dann haben sich abends erst die Erwachsenen dann halt zugelötet, aber das war, da habe ich mich nicht so richtig als Kind gefühlt, aber es war schon eigentlich ganz niedlich so, weil dann stehst du da halt als Barkeeper und dann kommen mal die ganze Zeit irgendwelche Kiddies und dann habe ich da die ganze Zeit Kindermojitos verteilt. Das war schon ganz witzig, nice. Alle. Die kleinen Stöpsel da alle mit so einem Kindermojito.
Nice.
So,
ich betrunken.
Das war eigentlich ganz witzig.
Aber wir hatten auch mal früher, das ist auch so diese ersten Momente, wo man dann so sich so cool gefühlt hat, wenn man auch mal ein alkoholfreies Bier trinkt, wenn man sich dann so erwachsen fühlt, so mit 11. Oder 10.
Ja, aber hat dir das geschmeckt?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben damals, einfach nur weil es kacke schmeckt, halt Flaschen drehen mit Trinken gemacht. Das war halt immer so, oh Gott, scheiße. Überhaupt nicht geschmeckt. Fand ich total eklig. Ich mag
das
auch immer noch nicht so gerne, muss ich sagen.
War das auch dann dein erster Kontakt mit Alkohol so? Einfach mal irgendwie bei Papa am Bier nippen oder so?
Ja, das war. Ich war ein Spätzünder mit Alkohol tatsächlich. Richtig spät.
Ja?
Ich habe meinen ersten richtigen Schluck Alkohol mit 18 getrunken.
Das ist spät.
Ja, ich habe vorher halt, ich weiß gar nicht, ich wollte es nie. Und ich weiß auch gar nicht, ich hatte damals auch so ein bisschen die irrationale Angst, dass ich irgendwie mit Alkohol nicht so klarkomme oder irgendwie mich einmal viel zu doll abschieße oder so. Keine Ahnung, irgendwann, ich habe es einfach nie gemacht. Und mit 18 das erste Mal Alkohol habe ich getrunken.
Hast du nie schlechte Freunde gehabt?
Ja, gar keine Freunde, das war das Problem. Nein, ich glaube, das erste Mal war tatsächlich auf der, kurz vorm Abi bei der Studienfahrt habe ich zum ersten Mal getrunken.
Okay, wild.
Ja, das war irgendwie.
Das ist wirklich spät.
Das war wirklich spät, ja. Ich weiß auch gar nicht, was genau meine Beweggründe waren.
Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist.
Naja, also ich weiß nicht. Ich hatte häufig die Gelegenheit zu trinken und würde auch häufig sagen, komm, sauf mit uns ein. Ich war irgendwie, nee, wollte ich irgendwie nicht. Aber weiß ich nicht. Ich habe es auch nie bereut, muss ich sagen.
Nee, ist ja auch nicht.
Ich finde, Trinken ist natürlich irgendwie, natürlich teilweise war das Trinken auch so eine Sache, so eine Erfahrung, die man halt mit Freunden gemacht hat, wo man halt so mit, was eigentlich so wichtig ist, wenn man das so damit anfängt, weil das ein soziales Ding war. Und ich war halt immer schon sehr, sehr introvertiert. Deswegen war ich auch schon immer so, dass ich sowas nie wirklich machen wollte. Meine Freunde waren auch damals eher in meiner Richtung unterwegs, dass die eher ein bisschen introvertierter waren.
Ja, okay.
Weiß ich nicht. Also deswegen, ich bereue es nicht, aber das war irgendwie schon spät in der Hinsicht. Bei dir war es früh, ne?
Also ich erinnere mich noch ganz klar an meinen allerersten Kontakt mit Alkohol. Der war nicht beabsichtigt. Wir hatten damals noch ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung auf Rügen. Und da war ich noch ein ganz kleiner Stöpsel. Und ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, dass meine Mutter, glaube ich, gerade irgendwie duschen war. Meine Schwester und mein Vater waren nicht da, die waren irgendwie weg. Und Mama hatte sich vorher ein Glas Prosecco eingeschenkt und dann in die Küche gestellt. Und Klein Peer hat sich gedacht, oh, Sprudelwasser! Und dann habe ich da echt einen richtig dicken Sipp draus genommen. Und das war so eklig, dass ich anfangen musste zu heulen. Meine Mutter ist aus dem Bad gerannt mit Bademantel, weil die dachte, ich habe mir sonst was getan. Und dann hat die, glaube ich, erst mal 3 Minuten konstant durchgelacht. Bis sie sich dazu bereit erklärt hat, mir irgendwie mal zu helfen. Und dann hat sie mich geschmacklich mit normalem Wasser und einer halben Packung Kinder-Schokobons verarztet. Das hat erstmal gereicht.
Und das hat ein Leben langes Alkoholismus ausgelöst.
Ja, genau. Danke, Mutti, an der Stelle.
Der Prosecco deiner Mutti. Der Auslöser für allen Alkoholismus.
Genau, dann kam natürlich irgendwann mal auch natürlich mal bei Opa am Bier nippen oder so. Hat mich jetzt aber nie so richtig gecatcht. Ne? Also, was heißt gecatcht? In dem Alter habe ich bei Opa noch auf dem Schoß gesessen. Ne? Und ja, durfte mal da ein bisschen am Schaumen nippen. Und dann der nächste Kontakt mit Alkohol war dann, das war dann, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse. Da war ich mit einem damaligen Schulkameraden und heute noch einem sehr, sehr guten Freund von mir, waren wir in deren Ferienwohnung, also es spielt sich viel in Ferienwohnungen ab, fällt mir gerade auf.
Alle Alkoholismus entspricht.
In deren Ferienwohnung beide alleine. Ich weiß nicht, ob auch noch ein anderer Kumpel dabei war. Ich glaube, wir waren zu zweit über das Wochenende bei denen in Travemünde. Und wir haben gedacht, wie schmeckt das eigentlich? Und weil du es ja ne, mit, wie alt bist du da, 11, 12 oder so, dich probieren kannst, haben wir halt das genommen, was da war. Und was war da? Aperol Spritz. Und da du als 12-Jähriger von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, haben wir das pur getrunken. Also was heißt pur getrunken? Das klingt jetzt so, als hätten wir die Flasche gesagt. Nee, wir haben beide einen Schluck genommen und es war halt so ekelhaft, dass wir straight wieder die Spüle gespuckt haben und gesagt haben, wir trinken nie wieder Alkohol.
Eines von vielen Malen
im Leben. Und das hat dann 3, 4 Jahre vorgehalten, bis du dann halt in das Alter kommst, ne, wo es dann halt cool wird. Du hast zwar immer noch keine Ahnung, was genau du da trinkst und wie du es trinkst, aber dann, wo du dann anfängst, bei den Eltern irgendwie hier und da mal zu klauen.
Ja.
Na, und dann, ja.
Ja, ist schon witzig, diese ganzen Alkoholerfahrungen und sowas. Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, deswegen
kommt auf die Erfahrung an.
Ja, das ist immer so das Ding. Ne? Im Nachhinein ist es eigentlich alles witzig, währenddessen manchmal vielleicht nicht so cool. Mein Bruder hat auch eine ganz schlimme erste Alkoholerfahrung, das werde ich jetzt mal nicht erzählen.
Frage ihn aber persönlich nach.
Das war keine erste Alkoholerfahrung, das war bei seinem, ein paar Mal hat er schon getrunken gehabt. Das war, wir sagen mal so, ich musste ihn abholen. Viel zu früh.
Ja, du hast ja auch, du als Jugendlicher, also du hast ja gar Ahnung, kein Gespür dafür. Und du bist ja auch nicht so, du bist ja natürlich auch nicht so, dass du sagst, okay, das könnte potenziell gefährlich sein, ich wag mich da mal langsam ran. Auf gar keinen Fall. Du nimmst halt irgendwas, scheißegal, was du von deinen Eltern in die Finger kriegst, und dann trinkst du das mit deinen Kumpels leer.
Ja, genau, das ist das Ding, ne? Das
bereuen ist dann erst später.
Du weißt halt überhaupt nicht, was das mit dir macht und sowas. Und er hat auch das Witzige war, okay, das erzähle ich vielleicht doch noch, aber ich erzähle die Details nicht. Das Geilste war, Es war halt wirklich so, ich war bei meiner damaligen Freundin, bin ich dann an dem Abend gefahren und dann meinte er, da habe ich vorher mit ihm gesprochen, ich habe ihn da vorher nämlich hingefahren. Da meinte sie mir, Lenny, ich habe so das Gefühl, bei dem Alkohol, ich weiß momentan genau, wo meine Grenze ist. Ich kann das richtig jetzt gut einschätzen.
Der Abend, also der letzte Satz, den du sagst, bevor die Katastrophe beginnt. Also wirklich.
Ich habe ihn abgeliefert, glaube ich, so um 7. Und dann bin ich bei meiner Freundin gewesen, kriege um 9 den Anruf.
Lennart. Dein Bruder kann den Alkohol überhaupt nicht einschätzen.
Dein Bruder ist viel zu besoffen. Du musst ihn abholen.
Oh, nein. Und dann hast du einfach diese Situation in deinem Auto, wo du die ganze Zeit nicht kotzen, nicht kotzen, nicht kotzen, nicht kotzen, nicht kotzen, nicht kotzen.
Ja, das ist, ich musste ihn dann doch nicht abholen, er wurde dann doch von den Veranstaltern nach Hause gefahren.
Nett.
Aber kotzen war wohl ein Teil des Abends.
Hm. Oh, Gott. Ich meine, wie gesagt, mein erster richtiger Kontakt mit Alkohol, wo wir das erste Mal mit Freunden auch gesagt haben, oder wo das erste Mal mit Freunden halt auch einfach alles trinken, was irgendwie gerade gefunden wurde. Das ist auch für mich nicht gut ausgegangen. Also ich habe da auch herzlichst retourniert.
Ja. Yeah.
Und das war so geil. Einfach, also es war so dumm. Also wir haben halt irgendwie bei den Eltern halt zu Hause irgendwie geklaut gehabt, was da irgendwie gefunden wurde, ne? Und dann haben wir Monopoly gespielt, aber als Trinkspiel umfunktioniert.
Ja. Yeah.
Nee, stimmt gar nicht. Es war gar nicht Monopoly. Das war irgendein anderes Game, was ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Game war, aber wir haben das halt einfach dann irgendwie zusammen Trinkspiel ummodelliert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alle drei Jungs am Ende voll. Ich ein bisschen zu viel. So, mir war richtig schlecht. Mir war total schwindelig. Ich kann mich noch erinnern, dass mir abwechselnd total heiß und kalt war. Was darin endete, dass der eine Kumpel von mir rechts von mir saß mit dem Föhn und links von mir der andere mit so einem Ventilator. Das war völlig wild. So. Und das war halt auch wieder in einer Ferienwohnung von uns. Und mein Vater hat uns da hingefahren. Mein Vater war den ganzen Tag golfen. Und dann kam mein Vater irgendwann zurück und mir ging es halt ultra kacke. Und damit mein Vater nicht checkt, was da bei uns gelaufen ist, aber sie auch nicht verbergen konnten, dass es mir total schlecht ging. Weißt du, was die Ärzte beim Pfarrer erzählt haben? Draußen war es warm, es war auch warm, irgendwann im Sommer. Und dann haben wir alle ein Bier getrunken und dann bin ich gerannt und bei der Hitze bin ich dann dehydriert.
Auf jeden Fall.
Und die haben halt noch, wir haben uns 2 oder 3 Jahre lang eingeredet, dass mein Vater das wirklich geglaubt hat.
Natürlich.
Und habe ich ihn irgendwann mal drauf angesprochen und er meinte sofort, nicht mal ansatzweise habe ich das geglaubt. Er wusste ganz genau, was da vorgefallen war. Auf gar keinen Fall.
Nein, auf gar keinen Fall haben wir so viel getrunken.
Oh, nee.
Ich habe tatsächlich letzte Woche das erste Mal seit langem wieder richtig was gesoffen. Das war voll in so einer Runde nach der Arbeit, also Afterwork-mäßig. Das erste Mal seit lang. Ich habe wirklich länger nicht mehr wirklich viel getrunken. Ich habe immer nur so ein bisschen mal da was.
Mhm.
Aber das war tatsächlich mal ein bisschen mehr wieder. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wir haben irgendwie so, wir waren essen mit den Teammitgliedern und sowas. Und sind danach dann irgendwie noch in 2 Bars gegangen oder so. Und ich habe mir irgendwie... Habe ich immer mitgetrunken. Alles mitgetrunken,
ja, was aber sowas war, ne? Mittlerweile ist es ja auch so... Als dummer Jugendlicher nimmst du dir, ey, heute Abend geben wir uns richtig die Kante.
Ja.
Heute saufen wir uns richtig. Also, was eigentlich schon ein ultra dummes Goal ist.
Ja, ja.
So. Aber damals, Fall. Du kannst es ja auch noch ab. Du wachst am nächsten Morgen auf, so hast keinen Kater, als wäre nichts passiert.
Ja,
so.
Genau.
Du schämst dich vielleicht ein bisschen für das, was du getan hast. Dann rufen dich deine Kumpels an und sagen, das war super lustig. Und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung.
Ja.
So. Und heute ist es ja mehr so, wenn du mit Leuten losgehst, das passiert dann ja aus dem Affekt raus.
Ja, genau, es passiert einfach aus der Situation raus. Das Problem war, ich habe auch am nächsten Morgen gemerkt, alter Schwede, ich war so verkatert.
Oh, ja, das Kater.
Also ich war wirklich, ich bin dann aufgewacht und du hast so das Gefühl von Fieber. Das Gefühl. Das ist richtig warmes.
Dir ist warm und dein Kopf ist einfach auch so eklig. Also als hättest du irgendwie so ein, als hätte irgendjemand so, weiß ich nicht. Du kennst doch bestimmt diese Kunststoffstückchen, die sie dir beim Verpacken von Kartons und sowas damit reinschmeißen, damit Sachen nicht kaputt gehen.
Ja.
Als wäre dein ganzer Kopf damit voll.
Ja, genau.
Aber unangenehm voll.
Genau, und ich bin dann zwischendurch auch einfach ein paar. Ich habe halt Homeoffice gemacht und habe dann halt teilweise zwischendurch auch einmal so im Stuhl eingeschlafen, dann wieder aufgewacht und dann weitergemacht, so, ne? Aber ich bin halt wirklich total fertig gewesen. Oh, das ging gar nicht. Also, ich weiß, dass ich das mich da wieder ein bisschen einschränken muss. Ich kann nicht so viel Alkohol sowieso ab.
Ja,
also. Deswegen muss man da bei mir ein bisschen aufpassen. Aber naja. Es war auf jeden Fall witzig, es hat sich gelohnt. Es war ein richtig witziger Abend auch. Also deswegen, no regrets.
Ja, man muss es ja auch nicht verteufeln. Aber es ist ja, aber bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich immer merke, schon alleine, weil ich weiß, ich bin am nächsten Morgen immer verkatert, wenn ich zu viel hatte. Immer. Es ist auch völlig egal, was ich trinke. Es ist egal. Ich habe am nächsten Morgen trotzdem Schädel und mir geht's schlecht.
Ja.
So, und alleine, um das zu vermeiden, trinke ich halt einfach nicht mehr so viel.
Ja, meine Whoop hat das auch gar nicht gefallen, dass ich getrunken habe.
Ja.
Das war auch richtig witzig. Du siehst halt diesen Stressmonitor da auch. Und das war halt den ganzen Tag so bei so fast dem höchsten Level. So den ganzen Tag, ohne dass ich wirklich aktiv war. Merkst dann, okay, da ist Stress drin, das Ding, der arbeitet.
Ja, echt, ja, krass.
Da wirklich so Stresslevel so viel zu hoch. Die ganze Zeit, ich dachte mir so, jo, ich mach gar nichts, ich sitze auf dem Stuhl.
Trotzdem.
Ja, der Körper, das ist nicht so healthy. Nee. Wer hätte es gedacht?
Weißt du, wo Männer auch, also ich sage jetzt mal Männer, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, aber ich hatte das irgendwann mal gehört, dass es mal irgendwie eine Untersuchung gab, wobei Männer und Frauen getestet wurden, was passiert bei denen, wenn die shoppen gehen, wenn die einkaufen gehen, Klamotten oder so.
Okay.
Und bei den Frauen war das größtenteils so, dass die sich beim Shoppen entspannt haben. Da wurden Glückshormone ausgeschüttet, der Ruhepuls ist, also der Puls ist richtig runtergegangen. Bei den Männern war das Stresslevel so hoch.
Alter, das ist nur Stress, ne?
Wie
so
bei anstrengend. Wie bei einem Kampfpiloten unter Beschuss.
Alter.
Ich weiß nicht, ich habe diese Studie selber nie gesehen, aber ich fand das einfach so krass.
Ja, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich bin, wenn es shoppen gehen, bin ich mir so, sitzen, alles anstrengend, boah, ist das nervig, so Stresspegel hoch, viel zu viel Geld schon wieder ausgegeben.
Ich weiß nicht, also bei mir ist es halt so, ich gehe so selten irgendwie shoppen oder einkaufen oder sowas in der Hinsicht, dass wenn ich das mal mache, dann plane ich mir das ein und wenn es für einen Tag irgendwie mal eingeplant ist, dann stresst es auch nicht so.
Ja.
Habe ich so das Gefühl.
Das Ding ist, wenn ich shoppen gehe, dann gehe ich in zwei Läden maximal, suche drei Sachen, die ich auf jeden Fall brauche und will so schnell wie möglich rein und wieder raus.
Bei mir, wenn ich alleine bin, gehe ich nicht gerne irgendwie mal nach Klamotten, aber so mal mit einem Kumpel oder so, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Also dann kann das schon ziemlich witzig sein.
Ja, kann funny sein, aber ich habe so das Gefühl, wenn du zu sehr gescheucht wirst, also wenn deiner Mutti und deiner Schwester einkaufen warst, diese Situation, das ist todesstressig.
Ja, mit meiner Mutter vielleicht. Mit meiner Schwester kann ich das eigentlich ganz gut. Weil meine Schwester geht auch nicht gerne shoppen, lustigerweise. Meine Schwester gehört zu einer der wenigen Frauen, die nicht gerne shoppt. Also meine Schwester kauft gerne. Das durchaus. Sie geht nur nicht gerne einkaufen.
Ja, okay.
Die Frau shoppt online wie ein Bekloppter.
Okay, ja, das ist natürlich einfacher.
So. Ja, das finde ich wie total. Ja, weiß auch nicht. Sie ist auch so eine von denen, die halt nie weiß, welche Größe ihr passt. Deswegen bestellt sie von einer Sache halt immer 8 verschiedene Größen.
Ah.
So, dann kommt da, also da denke ich mir jedes Mal, da kommt ein Lastwagen bei denen zu Hause an.
Ja.
So, und über die Hälfte geht wieder zurück.
Ja.
So, und der Witz ist ja immer, dass, wenn man jetzt mal im Rahmen dieses von der Nachhaltigkeit denkt, die Leute glauben ja immer, das geht dann straight wieder zurück. Nein, das geht nicht straight wieder zurück. So eine Retoure nimmt mal locker flockig das Doppelte an Kilometern in Anspruch, was der Hinweg schon. Also es wird über 8000 Ecken und 3 Dutzend verschiedene Logistikzentren gesagt. Das ist so bekloppt.
Die haben wahrscheinlich ja auch es geht ja nicht sofort wieder zurück dahin, wo es im Lager war.
Nee, nee.
Dann geht das so erstmal zu einem Zentrum, wo das Ganze erstmal geprüft wird und dann wieder weg, wenn das wieder behalten wird.
Ja, genau, weil die ja auch gucken wird. weil die auch gucken müssen, können wir es vielleicht woanders sonst noch verkaufen.
Ja, genau.
So, das heißt, das macht sich erstmal auf eine Riesenreise, was alles nicht notwendig gewesen wäre, wenn man das Ding gar nicht erst bestellt hätte. Aber es gibt ja auch irgendwie noch keine so richtige Lösung für das Problem Retoure, finde ich, oder? Also
ja, wenn du halt anprobieren musst, dann musst du halt in den Laden gehen.
Ja. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt von diesem Paketshop irgendwo in Deutschland.
Ja.
Wo du dir Sachen hinschicken kannst und die haben da Umkleidekabinen, dann kannst du es vor Ort direkt anprobieren. Aber du verhinderst das Problem halt trotzdem nicht.
Nee, das ist einfach nur von woanders.
Das ist halt nur für dich insofern entspannter, als dass du das da wieder direkt zurückgeben kannst. Aber die Retoure wird ja trotzdem gefahren.
Ja, du müsstest ja im Grunde einfach einen automatisierten Anprobierort haben, wo du dann einfach danach bestellen kannst. Wo es alles ein bisschen automatisierter läuft. Wo du halt deutlich mehr Auswahl hast. Ich habe sogar das Gefühl, wenn du halt zu deiner Filiale lokal irgendwo hingehst, und du dann willst du irgendwas anprobieren, dann ist irgendwie die Hälfte von dem, was eigentlich existiert, nur da. Das ist irgendwie total nervig. Da müsst du halt irgendwie eine Lösung für dieses Einzelhandelsproblem generell finden, weil irgendwie dadurch, dass man da im Einzelhandel halt nicht die Auswahl findet, die man braucht, müsste man das System halt irgendwie eigentlich umstellen. Irgendwie, dass man im Einzelhandel nichts kaufen kann, sondern einfach nur alles, was auch online zu finden ist, da immer vor Ort ist, mal alles anprobieren kann, aber es dann nur bestellen kann.
Ich glaube, so eine Konzepte gibt es. Also, dass du vor Ort auch tatsächlich, dass es von jedem Produkt, jedes Produkt gibt es nur einmal, aber in unterschiedlichen Größen, einmal in allen unterschiedlichen Größen, und dann kannst du es anprobieren, kannst sagen, dass und das passt, dann bist du wirklich sicher weißt, dass es passt und dann kannst du es vor Ort im Laden bestellen und es wird jetzt zu dir nach Hause geschickt.
Genau, das gibt es ja so hybridmäßig. Und wenn du bei Jack & Jones oder so bist, dann kannst du das ja schon so machen, dass du was anprobierst. Dann kannst du trotzdem, wenn das Teil, was du da haben möchtest, nicht genau so da ist, kannst du halt bestellen. Aber ich habe das Gefühl, dass das halt so ein bisschen suboptimal ist, weil du möchtest ja, wenn du es da haben kannst, dann auch direkt mitnehmen. Und wenn du es aber nicht da wirklich siehst oder nicht vor Ort einmal siehst in der Farbe, wie du es haben möchtest, ist auch nochmal was anderes. Du kennst es ja auch, wenn du irgendwie T-Shirts kaufst, zwei verschiedene Farben sind auch zwei verschiedene Stoffe.
Ja.
Fühlt sich dann teilweise auch komplett anders an. Und sieht auch komplett anders aus und fällt anders und sowas. Das finde ich, ist dann teilweise ein gigantischer Unterschied.
Ja, nee, das ist also, da gibt es ja alles Mögliche, was jetzt irgendwie schon ausprobiert wird an allen Ecken. Und dann, es gibt ja auch inzwischen bei, ich glaube, P&M hat das, glaube ich, auch schon irgendwie gemacht, dass du so digitale Anprobe und so. Nur das Ding ist halt, dafür musst du dir erstmal.
Digitale Anprobe, das siehst du ja trotzdem nicht, wie das Feld auf deinem Körper wirkt.
Das na, es soll anders. Ja besser werden, aber das Problem ist ja einfach, dass der Kunde faul ist und ja. Du müsstest dir halt einen Avatar erstellen, der ganz genau deine Maße hat, irgendwie. Das könnte man ja vielleicht irgendwie als zusätzlichen Service irgendwie anbieten. Du gehst irgendwo hin und kannst dann irgendwie, wenn du vor Ort irgendwie kaufst und kannst dann sagen, ich würde mir gerne so einen digitalen Avatar von mir anlegen, der dann in meinem Kundenprofil hinterlegt ist.
Okay, das wäre ganz geil, wenn du dich einmal so komplett einmal scannen könntest.
Genau. Ja, ja. Und dann kannst du online halt, dann musst du halt die digitale Produktentwicklung gibt's ja auch schon, ne, vor Ewigkeiten. Spart auch tatsächlich in der Produktion selber schon erhebliche Kosten, weil was glaubst du, was das für Kosten sind für alleine die ganzen Samples, die hergestellt werden für bestimmte Klamotten, mit den ganzen Stoffen und schieß mich tot, was da alles beachtet werden muss. Und du kannst halt alles digital machen. Nur du müsstest halt erstmal den Aufwand betreiben, dir diesen Avatar erstellen zu lassen. Zu Hause selber macht das keiner, sich komplett seine Maße abzumachen. Das musst du irgendwo an den Läden am besten professionell machen. Aber nicht, dass du trotz.
Du halt einen 3D-Scanner haben, wo du dich reinstellst, das Ding dich einmal komplett außenrum scannst, dass du dann als 3D-Modell quasi eingesetzt werden kannst.
Ja. Aber was glaubst du, was du da allein im Einzelhandel für Digitalisierungsmaßnahmen durchführen müsstest? Da haben meistens gar keinen Bock und auch gar kein Geld zu.
Das ist das Ding, ja.
Ich finde es auf der einen Seite ein ziemlich spannendes Thema, auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr frustrierendes Thema.
Ja, da wird noch einiges passieren, aber das Problem ist, es hat sich so schnell auf Online-Markt umgeschwenkt in den letzten paar Jahren oder im letzten Jahrzehnt, dass du halt nicht mehr wirklich hinterherkommst, glaube ich. Du musst jetzt erstmal irgendwie wirklich riesige Innovationen machen, damit du das jetzt irgendwie umstellen kannst.
Ja, und wenn wir jetzt, if we're talking Einzelhandel, die ganzen kleinen Läden, die meistens kriegen es auch nicht mal geschissen, einen Online-Shop zu erstellen. Also
Ja, es ist ein riesiges Problem. Und schon ein bisschen traurig für diese Einzelhandelsgeschäfte, die ja eigentlich immer so ganz cute waren.
Oder es
so,
ist ne? total schade für die ganzen kleinen Städte, ne? Also nicht nur für die kleinen Städte, auch für die großen Städte. Wenn du hast eine Einkaufsstraße, da hast du immer die egal wo du auf der Welt hinfliegst, du hast immer die gleichen Kackläden in solchen Einkaufsstraßen. Ohne irgendwelche Boutiquen, die das Stadtbild auch so ein bisschen zeichnen. Weißt du?
Ja.
Dadurch geht doch dieses Besondere voll. Wenn du nur noch überall Taco-Fashion, diese ganze Kacke hast.
Ja, irgendwie. Ja, stimmt, das ist so, dass du halt, wenn du halt irgendwas kaufst, ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du irgendjemand auf der Straße siehst, der genau das gleiche anhat.
Ja, auch gar nicht.
Alles so, serienmäßig ist, ne?
Ja, also das natürlich auch, dieses Thema Unikate zu haben, kannst du natürlich immer noch machen, aber dafür müsst du halt auch echt in die oberen Preisranges gehen.
Ja, ja.
Dann, wenn du nichts serienmäßig in Anführungsstrichen haben willst.
Aber finde ich auch, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was wir gleich uns ausgedacht haben. So dieses ganze Thema um die ganzen Stories, die man so um bestimmte Jacken oder irgendwelche bestimmten Sachen hat, die man besitzt. So, die haben wir schon mal drüber gesprochen, über so was so eine Lebensinvestition, sowas, was du für dein Leben kaufst.
Mhm.
Beispielsweise so eine Lederjacke, die du mal maßgeschneidert hast oder sowas, die du immer tragen kannst, die dir immer passt und die dich dann so jahrelang begleitet, jahrzehntelang begleitet. Und dass du so mit so einer Jacke und mit so einem Gegenstand halt so viel erlebst, weißt du? Dass du halt das schon immer hattest und dass es irgendwie so wirklich individuell deins ist. Du könntest, die 1000 Jacken könnten da irgendwo rumfliegen, deine würdest du sofort erkennen.
Weil da auch ein Stück weit deine Erinnerungen dranhängen, meinst du?
Ja, genau, und das ist auch irgendwie so ein bisschen was mit deiner Identität zusammenhängt, dass Leute dann die Jacke sehen und die wissen sofort, die gehört zu Peer.
Mhm.
Dass dann nicht so ist, okay, die könnte dem gehören.
Woher wusstest du das? Ach, der Name steht drin, ach so.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und ich finde das dann teilweise auch immer ganz, ganz schön, wenn man halt so Sachen hat, die man halt so eindeutig erkennen kann, ne?
Mhm.
Aber das ist eine Sache, die wird schwierig sein, aufrechtzuerhalten, wenn es um diese Massenproduktion geht und dieses Short Fashion.
Ja, voll.
Aber bleiben wir doch mal unser Thema, was wir es gerade nochmal spontan so für kurz vor der Folge rausgesucht haben.
Ja.
Super sponti. Storytelling. Was ist dir dazu zuerst so eingefallen, als wir das Thema gewählt haben?
Alles und nichts. Also Storytelling ist ja so im Grunde genommen die Neigung des Menschen dazu, alles in Geschichten zu verpacken. So gerade wenn es um die eigene Geschichte geht oder wenn wir jetzt auch mal, also auch so von, also Geschichte als solches, ne, Geschichte wird ja auch immer in Geschichten erzählt, dann, also dass der Mensch so einen wahnsinnig starken Hang zu Geschichten hat. Gerade auch wenn du so, mir fallen jetzt auch so spontan so Firmengeschichten ein, ne, so Aufstiegsgeschichten von Firmen und dass man auch um sich selber jetzt Geschichten spinnt. Also, dass wenn du nach deiner Person gefragt wirst, nach was du gerne machst, wer du bist, dass du immer mit irgendwelchen Geschichten anfängst. Ne? Klassische Situation, Bewerbungsgespräch.
Mhm.
Und dann fängst du an, Geschichten zu erzählen, von denen du eigentlich weißt, also du sollst ja praktisch von heute auf morgen deine ganze Lebensgeschichte, ganz besonders deine berufliche Geschichte, in eine Story packen, die Sinn ergibt.
Ja, mal klar erkennen kann, wie das entstanden ist und wie du dazu kommst, jetzt diesen Job machen zu wollen.
Genau, also der Mensch braucht irgendwie dieses Anfang, Story und Ende.
Ja.
Immer alles aus logischen Konsequenzen. Es muss schlüssig sein.
Ja,
so, und
es kann auch nicht einfach irgendwie mal so eine komische, zufällige Eingebung sein, die dich dazu führt, dass du irgendwo hingehst, ne?
Genau, und ich finde das irgendwie so wild, weil das Leben ist ja auf gar keinen Fall so aufgeschachtelt wie eine normale Geschichte im Fernsehen, ne? Und dann wirst du aber, also, was heißt gesellschaftlich dazu gezwungen, aber es ist halt eine schon immer gesellschaftlich akzeptierte Vorgehensweise, dass diese völlig chaotische Zeitachse, die man mal Leben nennen kann, so in eine sinnige Story zu pressen. Und das finde ich irgendwie so ulkig, weil du kommst ja nicht drum rum. Es ist ja auch ein völliger Automatismus, ne? Es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, aber ich finde das so wahnsinnig, ich finde das so wahnsinnig interessant irgendwie, weil die Geschichten, die man am Ende erzählt, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben die mal mehr, mal weniger mit der Realität am Ende gar nicht mehr so viel zu tun, weil man schmückt ja auch aus, man nimmt Sachen weg, die nicht so gut zur Geschichte passen, dichtet vielleicht was anderes dazu. Und irgendwann, wenn du diese Geschichte nur oft genug erzählt hast, obwohl die gar nicht so wirklich vielleicht stattgefunden hat, fängst du ja an, sie selber zu glauben. Und dann überlege ich immer, wenn wir uns jetzt an unsere Vergangenheit erinnern, denken wir dann, also das kann ja dann gar nicht realistisch sein, dass wir die Erinnerungen abrufen, so wie sie damals gewesen sind, sondern dass wir die Geschichten abrufen, die wir einfach immer wieder erzählen, entweder anderen oder uns selber.
Ja.
Also kannst du meinem Gedankengang folgen?
Weißt ja, in mir kam jetzt auch gerade irgendwie noch der Gedanke so, dass Leute natürlich auch immer so den Wunsch haben, dass deren Leben irgendwie so eine tolle Geschichte ist. Das siehst du auch daran, warum, wenn du jetzt mal so die Filmindustrie dir anguckst, immer diese Stories von Underdogs. Dass der Underdog-Stories sind ja ziemlich beliebt. Also ich bin da auch immer ein sehr starkes Opfer für Underdog-Stories. Jemand, der von ganz unten kommt, so keiner würde damit rechnen, dass er irgendwas schaffen könnte und arbeitet sich aus eigener Kraft dann an die Spitze hoch. Diese Underdog-Stories. Und jeder erwartet halt, entweder das durch Glück oder durch irgendwie harte Arbeit, dass er auf einmal groß rauskommt, alle den Wert von ihm erkennen.
Genau.
Und deswegen will jeder eigentlich, hofft da darauf, dass irgendwie noch aus seinem Leben irgendwie so eine Geschichte entspringt.
Ja, weil du glaubst, es wäre allgemeingültig auch.
Ja, genau, das ist irgendwie immer, das Ding ist, du gehörst ja auch nur die Geschichten von den Leuten, wo das wirklich so war.
Ja.
Das ist halt der Survivorship Bias.
Ja, genau.
Es ist immer das, dass du halt wirklich nur das da mitbekommst und diese Geschichte vom Underdog ist halt für jeden sowas von anwendbar und so beliebt auch deswegen, weil die meisten Menschen fühlen sich, als wären sie irgendwie unsichtbar und würden in der Gesellschaft irgendwie keinen großen Wert haben und träumen natürlich davon, dass sie auf einmal durch irgendeinen Zufall oder durch harte Arbeit, keine Ahnung, die Anerkennung, die sie immer haben wollten, bekommen oder das Geld, was sie immer haben wollten, bekommen, das Leben, was sie immer führen wollten, bekommen, die Partnerin, den Partner bekommen, was sie immer wollten. Und deswegen sind wir auch so stark auf Stories bedacht, weil so eine Story hat immer irgendwie einen Klimax, hat immer irgendwie ein Happy End in den meisten Fällen. Also die Stories, die Menschen gerne hören. Und deswegen ist es halt irgendwie das, was der Mensch auch irgendwie braucht, zu wissen, dass irgendwo, du bist gerade nur an einem Teil, schlechten Teil deiner Story, es wird noch besser.
Ja.
Kannst du mir folgen? Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen würder, glaube ich, durchgegangen, aber
egal, das bin ich von dir gewohnt, Lenny.
Ja, kennt man so, ne?
Man kennt ihn. Du
weißt, was ich meine. Das ist irgendwie diese Stories geben den Menschen irgendwie auch Halt. Dieser Glaube, dass das Ganze, was hier ist, irgendwie einer Struktur folgt, einem Sinn hinterher.
Ja, es ist Sinngebung, ne? Also es ist ja schon irgendwie, auch wenn du jetzt zum Beispiel, so erklärst du dir auch Rückschläge so im Nachhinein, ne? Dass du dann sagst, ja, ich brauche das, um die und die Lehre daraus zu ziehen, um dann damit in meinem weiteren Leben weiterzumachen.
Ja, so. Eigentlich war es aber scheiße.
Jetzt so eine klassische Bewerbungsgesprächslüge.
Genau. Ja, ich bin aus dem Job da rausgeflogen, aber ich habe auch einfach gelernt, dass es mir nicht zu mir gepasst hat und ich andere Herausforderungen brauche. Irgendwie musst du das ja positiv dir herreden, ne? Mhm. Und ja, man kann auch einfach sagen, das war scheiße, das war gut. Es gibt immer gute und beschissene Sachen im Leben.
Ja, also das kann man natürlich sagen, okay, wenn wir uns die ganze Zeit gegenseitig irgendwelche Sachen vom Pferd erzählen, die vielleicht gar nicht so gewesen sind, ist das auch, hat das was von Selbstbeschiss. Das mag in manchen Sachen vielleicht auch so sein, aber im Grunde ist ja so Storytelling auch eine unglaublich wertvolle und wichtige Sache. Ne? Also
Mensch, das war das, was Menschen zusammengehalten hat früher. Menschen, die sich Geschichten erzählen, weil ist ja alt wie die Menschen selbst.
Ja, und ich meine, also ich zum Beispiel, ich höre immer Leuten gerne zu, die gut Geschichten jetzt oder allgemein auch gut erzählen können.
Ja.
Ne? So, ob die, also wir hatten, ich habe einen Kumpel, der ein Wahnsinns-Storyteller ist, also der immer, wenn der irgendwelche Geschichten erzählt, sind die Leute immer voll mit dabei. So, man weiß im Prinzip, vor allen Dingen, wenn man Teil dieser Geschichten ist, dass die Grundsubstanz stimmt, aber von ihm sehr viele Sachen gerne mal aus rhetorischen oder humoristischen Gründen dazu gedichtet sind. Mhm. Aber es ist in dem Moment dann auch erstmal scheißegal, solange es nicht zu übertrieben ist, wenn die Geschichte dadurch stimmig ist. Also du merkst, das ist ja das Ulkige, wenn du dich plötzlich in der Geschichte von einem Kumpel wiederfindest und du denkst mal, Moment mal, daran habe ich jetzt ein bisschen andere Erinnerungen. Aber ich weiß nicht, in dem Moment ist es dann auch irgendwie, solange es jetzt wie gesagt nichts Dramatisches ist, gehst du mit dieser Logik mit, auch wenn es vielleicht gar nicht so gewesen ist.
Ja, genau. Es ist ja auch, dass dadurch ist ja auch, ich finde das immer so ganz faszinierend, wenn ich Vikings gucke. Das ist auch eine richtig, richtig gute Serie, finde ich. Und
bist du da
halt auch,
immer noch bei oder bist du da schon
wieder bei? Ich habe es zweimal geguckt jetzt. Ich bin aber, also ich gucke nicht durch, ich höre einen bestimmten Punkt auf, weil es irgendwann nicht so gut wird an einem bestimmten Punkt, finde ich. Die ersten 4 Staffeln sind halt mega gut. Und du siehst halt immer, dass das Zentrum von den Wikinger an sich ihr Storytelling auch ist, so dass sie sich untereinander Geschichten erzählen, auch die ganzen Geschichten über die Götter, den sie den Kindern erzählen, sich untereinander am Feuer bei einem Drink oder was auch immer für Bier, die da trinken oder irgendwas Ekliges, was sie sich da zusammen brauen.
Met. Ist nicht Met
immer auch, so aber ich weiß nicht, die trinken auch irgendwas anderes, was so eine Plörre da, die auf jeden Fall alkoholisch ist. Auf jeden Fall saufen die sich da einen rein und erzählen sich Geschichten. Und die Geschichtenerzähler sind natürlich auch immer total bewundert und sowas.
Ja.
Und du merkst halt, dass all ihre ganzen Geschichten über die Götter und sowas alles nur Erzählungen sind. Natürlich aufgebauscht, weitergedichtet sind, aber es gibt den Leuten Halt und löst einfach bei den Leuten Faszination und Träumen aus. Und gibt denen ja auch irgendwie den Wikingern durch ihren Glauben, der darauf beruht, eine Richtung und einen Sinn hinter dem, was sie tun.
Naja, nee, ja, also und vor allen Dingen, das war ja auch bei den alten Griechen schon so, da gab es ja auch die Leute, die in Athen auf dem Marktplatz standen und einfach Geschichten erzählt haben, auch von den Göttern und Helden und so weiter und so fort aus deren Geschichte. Das wird ja auch bis heute unglaublich, also dafür genutzt, um sich Dinge zu erklären.
Ja, genau.
Ne?
Auch so, ich was bei den Wikingern da in dem Fall, das Leben nach dem Tod, worüber wir auch irgendwann nochmal sprechen müssen, auf jeden Fall.
Mm.
Dieses Thema, bei denen geht es ja mit dieser, deren Himmel ist ja quasi Valhalla. Das ist ja die Halle von denen, die im Kampf gefallen sind oder in einen ehrenvollen Tod gestorben sind. Und da, die dann ihr ganzes Leben da einfach nur kämpfen, saufen und Geschichten hören. Und mit den Göttern speisen, so reden die ja davon.
Ziemlich chilliger Tagesalter, oder? Also du stehst morgens auf, dann gehst mit den Göttern eine Runde futtern,
ja.
Danach gehst ein paar Leute abstechen,
genau.
Besäufst dich, bummst den ganzen Abend durch, genau. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche.
Genau, das ist für die Valhalla und das ist so die Beschreibung, die sie haben vom...
Weißt du, wonach das für mich klingt? Nach Mallorca.
Die leben auf dem Ballermann.
Die leben einfach auf Ballermann, der ewige Ballermann.
Der Ballermann. Da will ich hin. Nee, aber damit mit dieser Geschichte... Die haben sie ja Krieger erschaffen, die ja, wo deren Lebenssinn darin besteht, zu kämpfen. Und wenn sie sterben, ist das genau das, was sie ihr ganzes Leben lang wollten: einen ehrenvollen, aufrechten Tod. Weil nur diese Leute kommen nach Valhalla. Was und nur durch dieses Storytelling haben sie natürlich auch so einen unglaublichen Kampfgeist entwickelt. Weil es einen Sinn dahinter gibt.
Ja.
Das ist auch so der Punkt. Heutzutage ist ja auch wieder dieses Thema Religion, ist ja in unserer Gesellschaft, nimmt ja immer weniger Stellenwert an. Aber statt Religion, durch verschiedenste Ideologien und verschiedenste Gruppierungen, die sich so bilden, das kannst du ja allein schon mit Veganismus und sowas und Carnivore-Leuten und sowas dir angucken, das sind ja auch alles andere kleine Formen von Religion.
Ja.
Und die finden darin ihren Sinn des Lebens, mit den Storys, die sie da erzählen, und wie sie dadurch irgendwie sich in den Leben, in den Weltbild zusammen machen und irgendwie einen Sinn daran finden, wofür sie kämpfen. Oder wofür sie arbeiten oder was sie verändern wollen. Und das war der Sinn, der eine Religion ja meistens der großen Masse gegeben hat. Alle haben sich danach gerichtet, was Gottes Wort ist und haben sich nach den Gesetzen gehütet. Und das geht ja immer mehr verloren, dieses Storytelling in unserer Gesellschaft.
Meinst du?
Wir haben viele Stories, aber sie werden über ganz viele verschiedene Medien verbreitet.
Ja, also du hast mehr Perspektiven auf eine Story, ne? Und jeder,
Du hast auch viel mehr Stories. Du siehst ja einfach, dass sich so viele kleine Mini-Religionen quasi ausbilden. Mit verschiedenen kleinen Kämpfen, die sich online austragen. Wenn du mal drüber nachdenkst, die kleinen Gruppierungen, die sich online die Köpfe einhauen.
Naja, aber ich finde, diese Gruppierung hat es ja eigentlich immer schon gegeben. Das Problem ist nur, dass die, und das ist nämlich immer genau der, da hat in a nutshell, hat er mal ein gutes Video dazu gemacht, dass Social Media eben genau das Gegenteil von dem macht, was auch wir ja eigentlich schon mal gesagt haben, was aber eigentlich gar nicht so richtig ist, mit dem ganzen Algorithmus und dem Bubble-Denken. Und in a nutshell hat gesagt, diese Theorie wäre nicht ganz richtig, weil du auf Social Media mit Leuten aneinander gerätst oder auf Leute triffst, mit denen du dich in deinem realen Leben niemals abgegeben hättest. Du bist ja sofort, wenn du, keine Ahnung, du gehst auf eine Party oder so und dann lernst du jemanden kennen, der grundsätzlich andere Glaubenssätze hat als du. Du wirst dich nicht lange mit dem unterhalten.
Ja.
Beziehungsweise vielleicht den Abend schon, weil du Bock hast, dich mit dem zu fetzen, aber du wirst dich danach nicht mit dem auf ein Bier treffen. Das heißt, du cuttest den direkt raus. Du sagst direkt, okay, der passt nicht in mein Weltbild und dann wird er ignoriert.
Ne? Oder andersrum, die Leute passen sich in deinem Umfeld passen sich alle ein ähnliches Weltbild grob an.
Naja, also ich glaube, man sucht sich schon im ersten Sinne, also ich glaube nicht, dass das, also klar, man nähert sich auch weiter an, aber die grundsätzliche Übereinstimmung stimmt erstmal.
Gut, aber du musst mal bedenken, wenn du mal darauf achtest, wenn du im realen Leben Diskussionen führst, es wird selten so hitzig wie online.
Ja, und darauf komme ich jetzt, weil du auf Social Media plötzlich mit Leuten konfrontiert wirst, mit denen du sonst in deinem Leben nichts zu tun hast. Ja. Dass Social Media praktisch wie ein riesiger Marktplatz ist, auf dem alle durch die Gegend schreien und plötzlich gerätst du mit diesen, plötzlich hast du Kontakt mit diesen Menschen in irgendwelchen Kommentarspalten oder so, wo du Sätze liest, die so in deinem privaten Umfeld nicht vorkommen, weil die Glaubenssätze dafür bei deinen Freunden und Familie und sowas fehlen.
So. Also meinst du, bist mit mehr Stories konfrontiert?
Ja, und mehr mit unterschiedlichen Stories auf der gleichen basierenden Storyline.
Ja, so. Genau, aber das meinte ich auch dadurch, dass dieses Storytelling war ja auch eine Sache, die Leute, die du in deinem Leben getroffen hast, haben alle ungefähr sich die gleichen Stories erzählt. Und dadurch sind tiefe. Das Problem ist, dass wir halt heute keine einheitlichen Stories mehr haben. Siehst du ja irgendwie, es gibt 1000 Stories mit 1000 verschiedenen, wo 1000 verschiedene Glaubenssätze daraus resultieren. Mhm. Die man sich so erzählt heutzutage. Und es gibt nicht mehr irgendwie so diese eine Story, die alle so zusammenhält. Finde ich.
Ja, es macht ja auch heute teilweise auch schon Spaß, einfach zu sagen, okay, man nimmt eine Story. Ich glaube, man muss mal mit einem Beispiel unterfüttern. Also ich glaube zum Beispiel, dass auch Verschwörungstheorien so entstehen. Es gibt eine Geschichte. Und dann ist es halt einfach, ich sage es jetzt einfach mal ganz banal, cool, sich nicht an diese Geschichte zu halten, weil alle daran glauben, sondern man will sich abkapseln, weil man ist ja eine kleine besondere weiße Schneeflocke.
Genau.
Und dann findet man ein paar andere Leute, die dann diese Geschichte glauben. Und wenn du von einer basierenden Storyline, so, die Erde ist eine Kugel, keine Ahnung, mit der ganzen Geschichte von Kopernikus und alles, was irgendwie dahinter steht. Und dann kapselt sich jemand ab und sagt, nö, die Erde ist eine Scheibe. So, gleiche Grundstory, ein Aspekt geändert. Und dann hast du ein paar Leute, die diese Story glauben. Dann hast du ein paar, die wiederum sagen, nee, das war nicht Kopernikus, sondern, keine Ahnung, Captain Blaubeer.
Ja.
Weiß ich nicht. Das ist total, aber die Erde ist ruhig, keine Ahnung. Und dann entstehen darüber wieder 1000 Storys. Dazu hattest du ja früher, glaube ich, gar nicht die Gelegenheit, weil es ja nur diesen einen Kanal gab. Und dieser Kanal war Mund-zu-Mund-Propaganda. Beziehungsweise es gab einen, der auf dem Markt diese Geschichten erzählt hat und dann hast du die geglaubt. Ja. Ich glaube nicht, dass da groß, weiß ich nicht, vielleicht von Philosophen oder so, groß, also dass die zumindest hinterfragt haben, kann das wirklich so stimmen oder nicht? Aber ja. Ich glaube, das allgemeine Volk hat die Dinge einfach so gefressen. Was glaubst du, warum die Kirche so erfolgreich geworden ist? Glaubst du, die Kirche wäre so groß geworden, hätte so viele Anhänger gehabt, die katholische Kirche, wenn die Leute ständig die Geschichten der Bibel hinterfragt hätten?
Ja, es war einfach die Story, an die alle geglaubt haben. Diese große Story, auf der alles basierte.
Natürlich kommt auch noch dazu, dass die Leute früher nicht wirklich viel, also nicht wirklich lesen konnten. Ne, sie mussten das glauben, was ihnen die Popen da vorgesetzt haben.
Ja, das stimmt. Die konnten das halt nicht hinterfragen. Aber deswegen, ich finde es auch so spannend, dass da wie machtvoll Storytelling ist. Im Generellen, weil du siehst immer jede Bewegung, ob jetzt online oder was auch immer, jetzt mal als Beispiel genommen. Wenn du dir die Bewegung beispielsweise anguckst von den Alpha-Males von unter Andrew Tate. Andrew Tate ist ein unglaublich guter Storyteller. Und das ist der Grund, warum er so viele Follower hat. Mhm. Und ja. Storytelling, egal wie welche Scheiße er erzählt, wenn er sie gut erzählt, gibt es ein paar Leute, die daran glauben und es dann wirklich fast religiös für sich adaptieren. Und das siehst du halt immer wieder, dass ein guter Storyteller extrem viele Berge bewegen kann. Das siehst du ja auch an Elon Musk beispielsweise.
Ja, es geht ja genau. Also da kommt halt dieses, einmal die Story an sich und dann die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Ne? Also dieses Charismatische. Muss auch gar nicht charismatisch sein. Kann auch polarisierend sein. Ich meine,
einfach polarisieren,
genau. Ich meine, guck dir mal Trump an.
Das ist ja alles, was er sagt, ist einfach nur polarisierend.
Ja, es ist polarisierend. Es stimmt ja auch teilweise einfach nicht, aber er kann es gut rüberbringen.
Ja. Genau, so. Das ist das Ding. Er ist einfach sehr, sehr überzeugt von sich. Ich will ihn auch gar nicht als guten Storyteller bezeichnen. Er ist einfach nur kontrovers. Aber ja. Leute glauben halt diesen Stories. Und das Problem ist, die Leute sind bereit, das Absurdeste zu glauben. Solange eine charismatische Person es confident vorträgt.
Ja, also absolut. Ich glaube das auch.
Das Problem ist halt auch, du musst dir mal angucken, Elon Musk ist bekannt dafür, Deadlines überhaupt nicht einzuhalten. Der sagt, in den nächsten 2-3 Jahren haben wir das. Mit Tesla hat er ja keine Deadline gefühlt bis jetzt eingehalten, die er jemals gesetzt hat. Wie hieß das Auto nochmal, was die 2020 schon rausbringen wollten? Die hatten doch irgendwie alle gehypt, dieses.
Jetzt sind wir gefilmt unterwegs, okay.
Der Tesla Roadster 2.0. Der wurde angekündigt mit großem Hype, glaube ich, schon 2018. Und sollte 2020 rauskommen, der ist immer noch nicht raus. Und Leute haben damals 2018 schon dafür bezahlt. Und das ist halt, bei ihm ist es immer so, dass er irgendwelche Sachen ankündigt, bis dann sind wir da und dann in den nächsten 5 Jahren sind wir da. Alles immer daneben. Trotzdem glauben ihm die Leute, weil er so unglaublich ambitionierte Storys erzählt und so unglaublich von der Zukunft spricht. Seine ganze Geschichte, wie er die Menschen zum Mars bringen möchte, auch wenn er überhaupt noch nichts damit hat, um das irgendwie zu backen.
Ja.
Alle sind trotzdem davon fasziniert. Und das reicht auch schon. Er hat nichts, was dahinter schon steht, dass er beweisen könnte, dass wir ein Leben auf dem Mars bald in den nächsten 30 Jahren führen können.
Ja.
Aber er erzählt die Story halt so gut, dass die Leute fasziniert. Und das reicht schon. Ja, deswegen hat er Investoren.
Das ist natürlich auch die Person an sich, die auch natürlich Beeindruckendes geschafft hat. Das gibt ihm natürlich nochmal ein Backing, dass seine Geschichten leichter geglaubt werden. Ich denke jetzt auch die ganze Zeit so darüber nach, zum Beispiel über Comedians. Comedians sind ja auch nichts anderes als einfach Storyteller,
ja.
Die ihre Geschichten so verdrehen. Also deswegen finde ich auch so Witze und so Comedians auch so wahnsinnig gut. Nicht alle, weil da kommt es dann immer für mich drauf an, wie gut ist derjenige im Storytelling. So. Yeah. Und das muss ich leider sagen, und also das ist auch was mich schon seit langer Zeit stört, ist, dass die Comedy-Szene so abkackt. Also ich finde, das, was jetzt gerade so an Nachwuchstalenten, sage ich jetzt mal, danach rutscht, ich finde, das hat leider mit Talent nicht mehr so viel, weil ich finde, ganz, ganz viele von denen sind wahnsinnig schlecht im Storytelling. So, und da hast du halt noch, du hast halt gerade in Deutschland also auch viel von dem alten Eisen, die halt auch wahnsinnig bekannt sind, Atze Schröder, Paul Panzer und so weiter und so fort. Aber die sind wahnsinnig gut im Storytelling. Die sind unglaublich gut da drin, eine normale Geschichte zu erzählen und dann so witzige Plot-Twists reinzupacken.
Ja.
Und das ist was meiner Meinung nach ganz vielen jungen Comedians halt echt fehlt, weil das immer nur so ganz kurz gehackte Punchlines sind. Das sind keine richtigen Geschichten mehr.
Es sind kurz gehackte Punchlines. Ich hab das Gefühl, dass die meisten dann probieren, mit dem Mangel an Storytelling-Talent nur mit möglichst provokativen Themen Aufsehen zu erregen.
Mhm.
Deswegen sind die meisten davon, vielleicht haben die dann teilweise ein, zwei virale Sachen, aber bringt halt nichts auf dem langen Weg. Die kacken dann alle auf dem langen Weg auf jeden Fall ab.
Ja.
Weil die dadurch einfach ohne Storytelling ist das Fundament von allem dabei.
Ja.
Wenn du das nicht drauf hast, dann bringt dir das alles nichts, dass du mal einen viralen Clip hattest mit einem guten Witz, den du mal
gemacht
hast.
Genau, das ist ja eben das Ding und das kommt ja halt dann noch, jetzt sind wir wieder beim Thema Social Media und sowas, wenn alles immer so in kurze Reels gepackt wird, in so einer kurzen Sekunde, und darüber generierst du ja momentan die meiste Aufmerksamkeit, das ist ja einfach so. das schaffst du mit so langen Geschichten, wie Atze Schröder sie zum Beispiel in seinen in seinen Programmen immer benutzt, kannst du das nicht gut zusammencutten, weil der größte Joke kommt ja erst am Ende.
Ja.
So, jetzt wird viel darauf ausgelegt, dass diese Sachen, es wird so zugeschnitten. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, also deswegen finde ich Bits von, das wird ja, Felix Lobrecht spricht bei sich ja immer von Bits. So, das ist es aber auch. Es sind Bits. Es ist immer so ganz kurz Punchline nacheinander raus. Da hängt nichts zusammen. Deswegen kann ich mir zum Beispiel von Felix Lobrecht immer so 10 Minuten geben, aber keine ganze Show. Weil da nichts zusammenhängt.
Das fühle ich, ja, das fühle ich auch sehr.
So, das ist immer so ganz kurz ein Gag, ein Gag, ein Gag, ein Gag. Und das ist, finde ich, wahnsinnig anstrengend, dazu zu hören. So, also ein ganzes Programm muss meiner Meinung nach einfach flüssig durch. Deswegen macht der Typ auch so komische Übergänge, weil es nicht anders geht.
Ja. Yeah.
Wenn er dann plötzlich so aus dem, nee, dann guckt er so eine Minute ins Publikum. Ja, ich hatte neulich eine Krähe im Wohnzimmer. Wo du so, ja, es funktioniert aber auch nicht anders. Also der muss so komische Übergänge machen, weil es nicht anders geht.
Und ich finde, er kann es aber gut. Er macht das, was er macht, dann aber auch gut. Ich finde es funny. Aber ich weiß, was du meinst, irgendwie diese Oldschool-Comedians mit den, wo es halt wirklich so ein langer, zusammenhängender roter Faden ist, finde ich auch besser, weil das lange das im langen Programm wirkt, aber logischerweise, Felix Lobrecht ist in einer Zeit erfolgreich, wo sowas zieht.
Ja, also absolut. Also ich sage ja auch nicht daran, es gibt jetzt diese eine, also dass mein Verständnis von Comedy das absolut richtige gar nicht, ne? Das ist ja auch Zeitgeist, das entwickelt sich ja auch. Und bei ihm ist es ja auch wirklich richtig Stand-up. Das ist ja mehr so das, was aus Amerika rüberkommt. Das ist ja auch mehr so geschachtelt. Aber ich muss sagen, es ist natürlich auch auf ein Publikum zugeschnitten, wo du merkst, da muss der Gag schnell kommen, sonst verlieren die das Interesse. Das Publikum ist nicht mehr bereit dazu, auf einen Gag lange zu warten. Weil wir sind ja da, also gerade in der Jugend, der ist ja gerade bei Jugendlichen wahnsinnig beliebt.
Ja.
Sei ihm auch alles gegönnt. Aber es ist halt auch ein Publikum, das, und das ist leider so, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Das heißt, wenn da jemand erzählt und du musst auf den Gag warten, weil das sich aufbaut, weil der erst am Ende durch diesen Twist, durch die Pointe, erst alles plötzlich Sinn macht und sich zu einem komischen Ende dreht, da haben die keinen Bock mehr drauf. Das können die auch gar nicht mehr. Hab ich so das Gefühl stellweise.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Humor dann auch viel mehr durch irgendwelche so kleinen, dämlichen Sachen so rübergebracht wurde. Finde ich auch total witzig, sowas. Aber so übertriebene Darstellungen, so, er hat ja irgendwie dieses eine Bit, wo er so von einer Ente, die so behindert landet, redet. So, kö. Ja, sowas läuft das dann eher, nicht über eine Punchline oder eine Pointe.
Ja,
oder
genau, so dieses Übertriebene irgendwie.
Solche Momente, wo man halt so ein bisschen das nicht erwartet, solche wo es kurz auf einmal laut wird und auf einmal irgendwie so unerwartet aus dem Nichts sowas kommt. Und das ist dann halt eher der Fuß des Humors. Und was dann fehlt, ist natürlich dieses ganze Aufbauen einer Story und das Storytelling. Deswegen verlernen das wahrscheinlich auch so viele, weil viele sehen, okay, das funktioniert, ich will auch Comedy versuchen. Und die wachsen auf oder werden inspiriert von solchen Leuten. Wer war denn beliebt? Kristall, Luke Mockridge, Felix Lobrecht, diese Leute. Es wäre alles so.
Ja, aber das Ding ist, was mir halt da auffällt, so, ich lache über diese Sachen in Gesellschaft, aber alleine finde ich es nicht besonders witzig. So, da ist mir das zu drüber. Das ist mir zu laut. Weil, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber ich bin ja ein Riesenfan von Volker Pispers.
Das was? Ist
ja,
echt? Wer ist das?
Ja, ja. Und der verfährt ja eine ganz andere Schiene Humor. So. Und da fällt mir immer so dieser Kontrast auf zwischen, gut, es gibt auch im Kabarett viel Müll, seien wir mal ehrlich. Mhm. Also für mich war halt Volker Pispers immer die Königsdisziplin, weil der so viel mit Sprache, du musst bei seinem Humor echt viel, echt mitdenken. Das ist halt im normalen Stand-up ist das auch nicht so richtig gewollt.
Stand-up ist ja auch eigentlich so eher auf kurze kleine Auftritte
ausgelegt. Ja, das ist Zerstreuung, das ist, ich will nicht viel nachdenken, ich will mich jetzt hier einfach bespaßen lassen. Und vor allen Dingen bei Volker Pispers wusstest du auch manchmal echt nicht, soll ich jetzt heulen oder soll ich jetzt lachen?
Ja.
So, weil der so unangenehme Sachen ausgesprochen hat, dass du teilweise echt nicht, also wo du eigentlich echt gedacht hast, es ist so zum Heulen.
Ja.
Aber der verpackt das in so einer Art und Weise, dass du nicht anders kannst, als drüber lachen. Und du lachst auch über dich selber, weil es so weil der auch der Gesellschaft so den Spiegel vorhält, dass du eigentlich so, wir sind so dumm.
Ja, so. Das ist auch wirklich faszinierend dann an der Hinsicht.
Und das ist halt richtig krasses Storytelling, da denke ich immer über seinen Teil nach, das kannst du nicht Bit nennen, weil dafür ist der Teil viel zu lang, wo er erklärt hat, wie dieser ganze Amerika-Irak-Krieg zustande gekommen ist, wie das überhaupt alles passiert ist.
Ja.
So. Von Sachen, wo du auch noch nie von gehört hast, und da habe ich teilweise YouTube-Videos gesehen, da reagieren Amerikaner drauf, die diese Story in ihrem ganzen Leben noch nicht gehört haben, weil sie es in der Schule so nicht gelehrt bekommen haben. Das wird totgeschwiegen.
Ja, natürlich wird das totgeschwiegen. Das ist ja natürlich ein riesiges militaristisches Land. Warum sollten die das erzählen?
Ja, also es war halt ein riesiger Schandfleck in deren Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber.
Aber mal aus dem Thema da rauszukommen, ne? Volker Pispers ist natürlich ein Extrembeispiel in die andere Richtung, ne? Du siehst halt zum Beispiel, wenn du dir anguckst, Matt Rife. Das ist ja pures Charisma. Da ist ja nichts mit Storytelling, also vielleicht ein bisschen was, aber der ist...
Ja, der macht ja viel mit Publikumsinteraktion, der ist ja genau. Wahnsinnig schlagfertig, dafür kann er kein Storytelling.
Genau, deswegen, das hast du ja in seinem Special auch gesehen.
Sein normales Programm bockt nicht.
Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
Nee, also ich habe mir das, ja, also stimme ich dir absolut zu, ich habe auch die ganze Zeit da, wenn der normal sein Programm durchzieht, oh nee, aber Publikumsinteraktion so spontan, Impro, das kann der.
Das kann der richtig gut. Der kann richtig auf sowas reagieren, richtig was da rausholen. Das arbeitet ja auch alles nur mit Charisma.
Ja.
Ich meine, es gibt ja Spitz einfach, wo er mit irgendeiner 40-Jährigen im Publikum flirtet.
Ja, ja.
Das ist halt ein Bit von dem, was einfach random steht. Und das sind halt Sachen, die nur mit Charisma sind. Das Storytelling eigentlich vollkommen egal. Und das hier hast du sofort gesehen. Ich dachte, okay, ich finde eigentlich cool, mal gucken, was der Netflix-Special sagt. Das war absolut überhaupt nicht mein Fall. Ich komme, habe davon, glaube ich, 10 Minuten geguckt, dann habe ich aufgehört.
Ja.
Weil ich dachte so, yo, da gab es da diesen einen Witz darin, der total aufgestoßen ist. Ja. Wo er irgendwie, keine Ahnung, hat irgendeinen Witz über, ich glaube, über häusliche Gewalt oder sowas gemacht.
Ja.
Aber auch noch nicht wirklich so schlimm, aber es war eine riesige Empörung, weil alle seine Fans natürlich hauptsächlich TikTok-Leute waren. Und da gibt es natürlich sehr viel Empörung bei TikTok. Klar. Aber, weil das Bit war überhaupt nicht so schlimm, wie die meisten es aufgebaut haben.
Da gab es, also da geht es deutlich.
Da habe ich schon deutlich schlimmeres
gehört. Deutlich härtere Witze gehört.
Aber auf jeden Fall, da siehst du es halt immer wieder, dass Storytelling im Grunde heutzutage überhaupt nicht mehr wichtig ist, um jemanden berühmt zu machen. Weil Matt Rife ist gigantisch. Also ist ja wirklich riesig.
Ja.
Und das ist halt auch einfach nur durch Charisma entstanden, pures Charisma.
Aber glaubst du, bei jemandem wie jetzt Matt Rife, Da glaube ich nämlich wieder, der ist jetzt auch einfach so ein, meinst du, das hält sich?
Nein, der ist jetzt schon abgeflaut.
Weil sowas flaut ja ultra die Leute, das ist was Neues, dass jemand so spontan so viel Crowdwork macht, das so gut macht, aber irgendwann kennst du die Leute auch.
Ja, genau. Die sind schon gut, die Interaktion, da holt auch das Beste aus den Leuten da raus. Das finde ich schon ganz cool. Das kann er gut, diese spontane Nummer, aber das ist nicht langlebig.
Nee, eben, also das ist halt wieder so ein Trendding, ne?
Genau, das ist halt so, du kannst ja, ich könnte mir jetzt immer noch, mein Vater hatte früher so eine Atze Schröder CD im Auto und die kann ich mir Jahre später immer noch anhören, ist immer noch witzig. Ist immer noch cool.
Absolut, klar. Also auch jetzt ein neues Programm, da war ich ja live und das war richtig gut, also wir haben uns echt Tränen gelacht. Und das muss ich sagen, das rechne ich zum Beispiel Felix Lobrecht hoch an, weil der hatte ja mal irgendwie, glaube ich, in einem seiner Programme gesagt, dass er Angst hat, so einen Hype zu machen, aber er macht halt, ich finde, er macht das komplett richtig so, wie er das macht.
Ja.
Der hält sich konstant interessant und er wird auch konstant besser. Das finde ich
auf jeden Fall. Ja, genau. Das merkst du bei ihm und ich finde, ich glaube, dieses Storytelling, das siehst du auch, dass er es kann im Podcast.
Ja.
Der kann so gute Stories dann auch erzählen, sodass du dir auch darüber richtig, richtig an ablachst. Aber er hat noch ein gutes Storytelling Core. Es sind kurze Stories, die er erzählt, aber die erzählt er gut. Deswegen finde ich, dass er schon mehr in der Richtung unterwegs ist. Weil du hast hier immer wirklich. Luke Mockridge hat damals auch nur davon gelebt, dass er irgendwie übertriebene Mädelslachen nachgemacht hat. Das war dann witzig. Mhm. Für Spice Girls nachgemacht.
Ja, das war dann irgendwie plötzlich, ja, das war dann irgendwie so in Anführungsstrichen relatable.
Ja, genau. Und ich weiß es nicht. Den fand ich ehrlich gesagt auch manchmal witzig, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, irgendwie nervt er mich jetzt nur noch. Aber gut, das Canceling von ihm hat ja den Rest getan, so. Das kann man jetzt nicht mehr wirklich wissen, wie der Hype weitergegangen wäre. Wenn das Ganze nicht passiert wäre.
Ja, ich habe mir bei seinem Konzept auch immer gedacht, davon, dann hast du auch irgendwann mal alles gehört.
Aber das ist ja mit Kristall passiert.
Ja,
Kristall ist ein bisschen in der Irrelevanz verschwunden.
Ja, der macht aber auch einen ganz komischen Humor. Ich finde, der macht so richtigen Kinderhumor auch. Also ich habe den ja mal live gesehen in Hamburg. Ja, also meins war es nicht. Der ist ja damals auch berühmt geworden mit diesem TV-Total-Spot irgendwie.
Ja, genau wie Luke Mockridge.
Und jetzt, also ich
kann man es mal TV-Total, die Comedy-Schmiede in Deutschland.
Ja, genau. Also ich kannte damals so ein paar Auftritte von ihm und wie gesagt, ich habe ihn dann ja auch live gesehen. Jetzt wird mir auch mal wieder ein paar Teile von ihm irgendwie bei YouTube-Reels oder sowas reingespielt. Und also sein Humor ist, ich finde seinen Humor sehr flach und unfassbar vorhersehbar. Das darf es halt nicht sein, ne? Ja. Also es darf halt nicht vorhersehbar werden.
Ja, das ist das Problem. Ja, ich meine, er hat sich viel auf sein eigenes Gewicht lustig gemacht. Das war irgendwie oft zentraler Punkt seiner ganzen Witze, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und dann da war das Bit. Das hat er irgendwie, hat ihn irgendwie groß gemacht, ne? Also ich weiß es nicht, irgendwie finde ich seinen Humor auch nicht wirklich ansprechend. Ich fand, an ihrem Peak-Hype fand ich ja teilweise auch einiges lustig, bei Luke Mockridge auch. Aber irgendwann war ich auch so, yo, brauche ich mir jetzt auch nicht mehr weitergeben.
Ja. Ja, also kann ich.
Und Sachen so wie alte Klassiker, so wie Otto oder sowas oder wie Atze, kann ich mir immer noch geben. Finde ich immer noch geil.
Mhm. Ja, Otto hat ja. Bei Otto weißt du auch immer nicht, was das genau war.
Otto war auch kein Storytelling. Otto war was ganz anderes. Aber ja. Ich würde Otto auch gar nicht als Comedian darstellen, ehrlich gesagt. Otto ist für mich eher so ein Showman.
Ja, für mich war das halt ein richtiger, das war für mich Komiker.
Ja, genau.
So.
Das war halt kein Comedian.
So Comedian ist ja halt auch schon wieder so amerikanisch reingespült irgendwie. Mhm. Der Komiker ist halt irgendwie so dieses, der war halt einfach albern. Ein Komiker ist für mich albern.
Ja. So. Ja, stimmt.
Und an Otto habe ich immer so bewundert, dass er sich überhaupt nicht ernst genommen hat.
Ja, genau. Null. So gar so nicht.
Null. Ich habe ein sehr geiles Bild gesehen. Es ist ein sehr, sehr altes Bild von Otto. Das muss irgendwie noch von, weiß ich nicht, aus den 70ern gewesen sein, wo er noch richtig lange Haare hatte, ne? Und so ultra jung. Und daneben stand, erschreckende Studie, 98% erkennen Kurt Cobain nicht mehr. Das war auch so random.
Ach, Scheiße.
Lennart, wie lange haben wir denn jetzt schon?
Stunde 20, solide.
Ja, können wir mal so langsam zum Schluss kommen, ne? Haben wir eine ChatGPT-Frage, mit der wir schließen können?
Okay, wir können ja nochmal.
Du hast doch 4-0. Also ich habe vorhin mal mit 3-5 probiert, das war nicht, das hat mich nicht überzeugt.
3-5-4-0, what?
ChatGPT 3-5er-Version.
Achso, ich hab auch 3-5.
Achso, ich dachte, du hast 4-0.
Ich habe mal 4-0 ausprobiert, aber das kannst du, da hast du es limitiert. Ich habe, glaube ich, eine vorhin gesehen, die man stellen kann. Okay. Ich hatte hier.
Ich habe nur die Frage, wenn Fische im Wasser trinken, wie entscheiden sie, wann sie genug hatten?
Digga.
Richtig dumm. Oh Mann. Guck mal. Was sind das für Fragen? Wenn Spaghetti einen Helm tragen müssten, aus welchem Material sollte er sein? Was?
What the fuck? Ja, es ist halt random generiert, ne?
Das ist schlimm.
Hey, einige sind hier relativ random.
Weil ich habe genau das gleiche gepromptet, was du letztes Mal gepromptet hast.
Da kommt nicht so gut raus, ne?
Aber da kommt, nee. Die sind auch einfach so dumm. Also ich verstehe es auch nicht. Wenn wir einen Tag lang nur rückwärts laufen dürften, würden die Schuhe dann auch rückwärts getragen werden. Nee, deine Füße drehen sich ja nicht um.
Das passt gar nicht am Fuß. Wieso weißt du das nicht als AI?
Gibt es in einer Pizzaschachtelkonferenz auch einen Vorsitzenden? Also die kannst,
langsam wird's random.
Also die kannst du dir ja nicht mal mit 20 Kilo Gras drin ausdenken, diese Fragen. Lennart, wir zählen auf dich.
Leute, hier kommt gar nichts. Hier kommt nur Schrott und es ist langsam.
Okay. Dann.
Ja, guck mal, wir können jetzt die Frage beantworten. Wenn du ein völlig nutzloses Talent entwickeln könntest, welches Talent wäre das und was würdest du damit tun?
Ein nutzloses Talent, oh. Ein nutzloses Talent.
Ein nutzloses Talent, also. Was überhaupt nichts bringt. Aber ich glaube, könnte schon mal sagen, man kann damit flexen trotzdem. Dass du irgendwie sowas zeigen kannst, wo dann Leute sagen, oh, das kann er.
Er kann sonst nichts, aber das kann er.
Ich habe so viele davon, ne?
Ja.
Ich hätte tatsächlich Bock, mit diesem Butterfly-Messer, das zu können. Dass du dich so rumwirbeln mit diesem Butterfly-Messer kannst. Das ist so sinnlos.
Okay.
Das geht nur allen um dich herum auf den Sack, aber diese Butterfly-Messer, diese natürlich stumpfen Butterfly-Messer, damit drohen, durch die Gegend zu wirbeln, das sieht teilweise echt cool aus. Auch so sinnlos.
Ich glaube, ich würde ganz gerne Mücken direkt beim ersten Mal klatschen.
Aber das ist ja nutzvoll. Das hat ja Nutzen. Das macht dein Leben ja besser.
Meinst du?
Ja, Digga.
Also ja, klar macht es das Leben besser, ne? Aber das wäre jetzt auch nicht so.
Das ist kein nutzloses Talent. Das wäre eines der besten Talente, die man haben könnte. Ich würde dich engagieren.
Wow, okay.
Also, wie geil wäre das, wenn diese scheiß Mücke nicht mehr voll. Du gehst dann dahin, gehst an die Decke und siehst diese Mücke und probierst dann irgendwie da ranzukommen, klatscht und sie ist weg. Hast sie leicht verfehlt und sie ist dann irgendwie da in einer anderen Ecke.
Oh, ich weiß es. Ich wünschte, obwohl es ist auch irgendwie sinnvoll, aber es ist random. Ich wünschte, ich könnte per Augenmaß genau 1 Liter abmessen. Straight.
Ja. Straight 1 Liter.
So straight 1 Liter. Dass du sagst, ey, sag mal, hast du irgendwelche Talente? Ja, gib mir mal einen Krug.
Ich füll dir einen Liter ein.
Ich füll den Liter ein.
Ich mach dir einen fertig.
Von was denn? Scheißegal.
Gib mir irgendwas, was
Liter hat. Gib mir irgendwas in Flüssigkeit.
Geil. Ja, okay, das ist ein gutes Talent. Also bei mir wäre es auf jeden Fall dieses Butterfly-Ding. Oder?
Hast du jetzt schon ein nutzloses Talent, von dem du sagen würdest, völlig nutzlos, aber...
Ich kann Zauberwürfe lösen.
Okay, cool.
Ich konnte den mal unter 30 Sekunden lösen.
Boah, bist du intelligent.
Das ist nicht intelligent, das ist einfach auswendig lernen und keine Hobbys haben.
Ah, okay.
Ja.
Das hast du gemacht, bevor du angefangen hast, Alkohol zu trinken. Ich verstehe. Ja,
okay. Ja, eindeutig. Das habe ich echt, das ist echt mega sinnlos. Ich kann es immer noch.
Nice.
Es ist ein bisschen holperig, aber ich bin nicht mehr so schnell.
Ich hatte früher mal als Kind ein total random, also völlig nutzloses Talent. Ich konnte Topfdeckel drehen.
Topfdeckel drehen?
Ja, also dass du sie so anschwingst und dann.
Ach, das ist so.
Dass sie dann so rumeiern und voll lange.
Das ist ein Talent.
Meine Mutter meinte, sie hat mich teilweise in der Küche gefunden, so mit 8, 9 Topfdeckeln. Dann hat die alle gedreht. Völlig sinnfrei, aber es war geil.
Nutzloses Talent.
Ja, du hast doch schon eins genannt, oder?
Ja, ich will gar nicht gerade mehrere, weil da gibt's so viel Potenzial mit.
Ich würde gerne beim Anschnallen im ersten Versuch treffen.
Das ist genau das Gleiche mit dem
USB-Stick. Egal in welchem.
Erstmal richtig reinstecken.
Ja, wenn das kein nutzloses und doch irgendwie sinnvolles Talent ist, mit dem man irgendwie schon flexen kann.
Schon geil, ne? Ich finde dieses nutzlose Talent, eine Flasche an jeder fucking Kante öffnen zu können. Gib mir eine Kante, ich öffne dir eine Flasche.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel wieder ultra sinnvoll.
Ja, ist auch schon ein bisschen nutzlos.
Ja, klar. Also.
Meistens, wenn eine Flasche da ist.
Also wir talken, also wenn man
ist richtig
von
eine andere Flasche,
also wenn man richtig von Talenten, also für mich ist alles, was, also das nutzlose Talente ist alles für mich unter gib mir ein Instrument und ich spiele dir weiß ich nicht, Beethovens Vierte. Das ist krasses Talent, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, mein unnützes Talent ist, dass ich Popel direkt beim ersten Versuch von meinem Finger schnipsen kann.
Alter.
Weiß auch nicht, wo der jetzt herkam.
Weiß ich auch nicht.
Aber ja, wie gesagt, langsames Denken. Erst langsam anlaufen und dann kommen die Ideen.
Mhm.
So. Ohne großartig hinzugucken, Bücher per Größe ordnen können.
Ja, guck, das geht. Hast du dafür so viel Talent?
Was denn?
Bücher der Größe zu ordnen?
Ja, das dauert bei, also es ist bei mir schon, wenn die nicht ganz groß sind und dann sieht das nachher aber trotzdem irgendwie kacke. Ja, guck dir mal mein Bücherregal an, das ist ja null sortiert.
Ja, mein nicht vorhanden ist auch.
Ja.
Mir liegen alle Bücher random. Das ist schon viel weiter als ich. Nee, aber ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall ein Talent, was ich mir auf jeden Fall wählen würde, wäre dieses Butterfly-Messer. Dann würde ich mal so rumwirbeln, wenn ich irgendwo ein Butterfly-Messer sehe, ich würde es ja rumwirbeln.
Perfekt. Nur.
Was wählst du?
Ja, schon das mit dem Popel wegschnipsen. Nee, habe ich doch schon gesagt, das mit dem Liter. Hör mal auf, da an deinem Mikro rumzuspielen, das nervt Todes auf meinen Kopfhörern.
Nein.
Das nervt ultra.
Oh, verliert. Okay, sorry, Leute. Alrighty, wollen wir noch was schließen?
Ja, wir schließen für heute, Freunde der Sonne. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn ihr mehr hören wollt, sind wir nächste Woche wieder für euch da. Und wenn die Sehnsucht zu groß wird, gibt es einen Haufen weiterer Folgen, die ihr euch anhören könnt. Übrigens, jetzt wo es mir gerade einfällt, wir haben ja unser Jubiläum mal so dermaßen verkackt.
Echt mal?
2 Jahre und 50 Folgen haben wir schon. Ja, gut. Das bedeutet, wir werden uns gleich besaufen.
Wir machen das schon 2 Jahre.
Ja, wir machen das schon 2 Jahre. Leck mich am Arsch. Holy shit.
Lecco mio, ey. Weißt du, das ist eigentlich so die Dedication. Ich meine, wir sind jetzt nicht gerade berühmt mit der ganzen Scheiße. Aber das einfach zu machen für den Sinn.
Ja, das ist schon.
Irgendwie ist das schön.
Ja, das ist aber nicht
abhängig davon, dass wir machen da trotzdem den Scheiß, egal wer da
tut. Es ist ja halt einfach wie ein Hobby, wie jedes andere auch.
Ich finde tatsächlich, worüber ich letztens nachgedacht habe, ist, andere Leute haben irgendwelche Instagram-Channel und zeigen damit Leuten und ihren Leuten im Umfeld irgendwie, was sie in ihrem Leben so machen. Das ist einfach nur ein anderes Format davon.
Ja, das ist im Prinzip, Freunde, ist das hier einfach nur eine ultralange Sprachnachricht, die ihr einmal die Woche geschickt bekommt.
Alter Schwede, ey. Der Vorteil hierbei ist, wenn deine Sprachnachricht in dem Fall so lang ist, bist du nicht in Trouble. Normalerweise, wenn du so eine Nachricht, stell dir vor, es ist 20 Minuten Sprachnachricht. Alter, hast du Probleme. Du siehst direkt das Leben an dir vorbeiziehen.
Raus. Okay, also so viel zur Celebration unseres Jubiläums. Wir machen hier gleich noch Champagner auf, bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder im Mental Nirvana. Wenn ihr bis dahin nichts zu tun habt, hört doch mal in unsere alten Folgen wieder rein, einfach aus nostalgischen Gründen. Und ansonsten bleibt für mich wie immer nur noch zu sagen, Freunde, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends hat wie immer mein guter Freund Lenny. Und bitte.
Bitte. Okay. Ich will einfach nur nochmal sagen, dass das hier wirklich eine sehr, sehr schöne Nummer ist und ich immer wieder fasziniert bin, wie viele Leute sich das hier wirklich anhören.
Für unsere Freunde. Also ich bin auch, also Freunde, schön.
Ich finde das.
Lass das Mikro in Ruhe, Alter.
Ich hab einen nervösen Tick. Also. Entschuldige für dieses Mikro, Mikro-Gefiddle. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Wird wahrscheinlich richtig auf den
Sack. Also ich höre
es. Tut mir leid. Also, ich finde das richtig schön, dass so viele Leute, die immer noch zuhören, irgendwie.
Wir haben einen sehr loyalen Kern.
Ich habe mich gewundert, wir haben ja so lange nicht hochgeladen. Und dann laden wir wieder was hoch und auf einmal hören dann trotzdem irgendwie gefühlt alle wieder rein.
Ja.
Und das macht mich richtig stolz. Und motiviert mich irgendwie richtig einfach weiterzumachen. Ich brauche keine 2000 Leute, die sich das anhören. Mir reicht, wenn da 2 hören, reicht mir das.
Genau, wenn unser harter Kern dabei bleibt. Freunde, Kussis.
Ja.
Ich hab mich in deinen letzten Satz eingemischt, Lenny.
Ja, genau. Das ist mein letzter Satz. Du hast ihn hier einfach gehijackt.
Okay, dann hast du ihn jetzt.
Ich habe ihn jetzt schon beendet und ich sage einfach nur noch, haltet die Ohren steif, Leute. Hab euch lieb.